Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Wir sind zurück im Studio. Es ist richtig warm und Olaf ist mit dabei. Freut mich persönlich sehr. Ich glaube, er zeigt sich gerade richtig emotionslos. Er guckt mich gar nicht an. Wobei das wahrscheinlich mit der Hitze nämlich zu tun hat, weil ihm ist auch halt einfach super warm. Aber wir waren schon draußen mit ihm. Und vor allem, woran man merkt, dass es selbst ihm zu warm ist, ist, wir haben Bälle geworfen. Und wenn Olaf entscheidet, dass es vorbei ist, dann weiß man, dass es einfach zu warm ist. Weil sonst kann er einfach durchspielen.
Stundenlang. Und jetzt hatte er nach 5 Minuten eigentlich schon keine Lust mehr. Dabei hatte ich ihm neulichst einen neuen Sommerhaarschnitt verpasst. Ich hatte mir ein Schergerät, eine Schermaschine für ihn besorgt. Und sein Haar ist jetzt sehr viel kürzer.
Ja, das stimmt. Er ist aber sehr flauschig.
Aber in der Mittagshitze ist es natürlich trotzdem ein bisschen warm für ihn.
Aber wir haben es hier ziemlich runtergekühlt. Also ist der Raum gerade okay, auch wenn er wahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten sich wieder aufhitzt.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ganz warmes Wetter passt perfekt zu unserem heutigen Fall. Mach die Augen zu und stell dir vor, du bist am Meer. Du läufst einen langen, scheinbar endlosen Strand entlang. Der Himmel ist wolkenlos, tiefblau. Der Sand unter deinen Füßen ist warm, ganz fein und weich. Du hörst Vogelgeschrei, eine Silberkopfmöwe kreist am Himmel. Du hörst das sanfte Rauschen des Meeres, der Wellen. Die Wellen haben weiße Kronen, laufen auf den Strand und ziehen sich wieder zurück. Hinterlassen nassen, glatten Sand. Du schaust aufs Meer, die Weite, die Tiefe, die Freiheit. Dunkelblaue Unendlichkeit. Eine kleine kühle Welle umspült deine Füße. Du drehst dich um, drehst dem Meer den Rücken zu. Gehst ein paar Meter. Der Sand wird weicher, tiefer. Jeder Schritt ein bisschen schwerer. Du gehst eine Düne hoch. Puh, ganz schön anstrengend. Du drehst dich ein letztes Mal zum Meer um. Läufst weiter in die Dünen. Der Wind streift sanft durch das Dünengras. Mit jedem Schritt wird das Meeresrauschen ein bisschen leiser. Du läufst weiter. In einer kleinen Senke bleibst du stehen. Um dich herum nur die grasbewachsenen Dünen. Über dir der wolkenlose blaue Himmel. Alles ist gedämpft, ganz ruhig, ganz still. Du bist ganz alleine. Es ist der 12. Januar 1965. Während in Europa kalter Winter regiert, genießt man hier, am anderen Ende der Welt, den australischen Hochsommer. Das neue Jahr ist noch keine 2 Wochen alt. Silvester und Weihnachten liegen nicht lange zurück. Der Jugendliche Peter Smith ist am Strand unterwegs. Zusammen mit seinen beiden kleinen Neffen erkundet er die Wonder Sand Hills, eine Dünenlandschaft. Wenige Kilometer zu Fuß vom Strand von Cronulla, einem Vorort von Sydney. Peter und seine beiden kleinen Neffen streifen durch die Sanddünen. Eine ganz eigene Welt. Ein kleines Abenteuer. Was ist das? Einer der kleinen Jungen zeigt auf etwas. Da liegt was im Sand. Was ist das? Peter nähert sich dem Etwas, dieser Sache, da im Sand. Liegt da etwa eine Schaufensterpuppe? Halb vergraben? Peter geht noch dichter ran. Fegt ein bisschen Sand weg. Ganz vorsichtig. Er braucht einen Moment. Merkt, dass das keine Schaufensterpuppe ist, die da im Sand vergraben ist. Sondern ein Mensch. Ein Jemand. Ein Jemand mit dunkelbraunen Haaren. Halb verdeckt, versteckt im Sand. Die Person ist tot, das sieht Peter. Er schnappt sich seine kleinen Neffen und rennt. Rennt durch die Dünen von Wanda, rennt den Strand entlang. Die kleinen Jungs haben 1000 Fragen. Wer liegt da? Wer ist das? Warum liegt da jemand? Peter rennt. Kommt schließlich aufgewühlt und völlig außer Atem beim Wanda Surf Club an. Läuft in das kleine Gebäude. Jemand muss die Polizei rufen. Da liegt jemand in den Dünen. Die Polizei kommt am Strand an. Peter führt die Polizisten in die Wonder Sand Hills. Die Stelle ist mehr als 1 Kilometer vom Surfclub entfernt, mitten in den Dünen, in einer Senke, weit weg vom Meeresrauschen. Ganz einsam, ganz ruhig ist es hier. Der Sand, die Dünen dämpfen alle Geräusche. Alles ist leise, fast dumpf. Jetzt steht hier der junge Peter, die Polizisten, blicken auf das, was da im Sand liegt. Die Männer sehen braune Haare und 2 zierliche Füße, die aus dem Sand ragen. Da liegt ein Mensch. Der junge Mann hatte recht. Nein, guck genauer hin. Das sind nicht 2 Füße. Da ist noch ein Fuß. Noch ein zierlicher Fuß. Allen Anwesenden ist klar, was das bedeutet. Hier liegen mindestens 2 Menschen. Einen Tag zuvor. Es ist der 11. Januar 1965. Sommerferien in Australien. Mehr als 2 Stunden Zugfahrt von Cronulla und den Wonder Sand Hills entfernt liegt West Ryde, ein Vorort von Sydney. Hier in einem kleinen, bescheidenen Haus von Familie Schmidt. Familie Schmidt. Das ist die alleinerziehende Mutter Elisabeth und ihre 7 Kinder. Helmut, der Älteste, Marianne, Hans, Peter, Trixie, Wolfgang und der kleine Norbert, das Nesthäkchen. Die Schmidts waren erst 7 Jahre zuvor von Deutschland nach Australien ausgewandert. Assisted Passage nannte sich das, quasi eine unterstützte Überfahrt oder Immigration. Ein Programm der australischen Regierung, das helfen soll, das Wachstum Australiens sicherzustellen. Die Regierung wirbt in Westeuropa um einreisewillige Menschen, bietet Arbeit, Sicherheit, Sonne und Wärme. In vielen europäischen Ländern spürt man immer noch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Viele Menschen, viele Familien nehmen das Angebot gerne an. Auf in eine strahlende neue Zukunft. Weit weg von den Erinnerungen des Krieges, weit weg von Armut und Arbeitslosigkeit. Auf nach Australien. Werdet New Australians, neue Australier. Gerne, die Menschen kommen, packen ihr Hab und Gut, verabschieden sich von Familie, von Freunden, von Häusern, Gärten, Lieblingsorten, lassen alles, was vertraut ist, was vertraut riecht und klingt, zurück. Besteigen ein Schiff, fahren einmal um die Welt. Auf in eine bessere Zukunft, auf nach Australien. So auch die Schmidts. Am 13. September 1958, im australischen Frühling, legt ihr Schiff nach wochenlanger Überfahrt am Hafen an. Die Schmidts laufen über die Gangway, betreten zum ersten Mal australischen Boden. Ihr neues Zuhause, ihr neues Leben. Die ersten Jahre verbringen die Schmidts in sogenannten Migrant Camps, also Einwandererunterkünften, bis sie schließlich ein kleines eigenes Haus finden. Es ist ein kleines Haus, aber mit Garten, in West Ryde, einem Vorort von Sydney. Doch das neu gefundene kleine Glück währt nicht lange. Kurz nachdem die Familie in das kleine Haus zieht, erhält Vater Helmut die Diagnose. Hodgkin's Disease, ein Hodgkin-Lymphom, ein seltener, bösartiger Tumor des Lymphsystems. Vater Helmut überlebt nicht, stirbt bald, nachdem die Familie in ihrem neuen Zuhause angekommen ist. Mutter Elisabeth ist nun alleinerziehend, ganz weit weg von zu Hause, von Familie und Freunden, in einem Land, dessen Sprache sie nur schlecht beherrscht, mit 7 Kindern, um die sie sich kümmern muss. Es ist hart, unglaublich hart. Nur 9 von Sozialhilfe erhält die 8-köpfige Familie pro Woche. Viel zu wenig. Oft muss Elisabeth harte Entscheidungen treffen. Soll sie die Rechnung bezahlen? Oder den Kindern eine ordentliche Mahlzeit auf den Tisch stellen? Es ist hart. Aber die Schmidts halten zusammen. Die älteren Kinder, insbesondere Marianne, die zweitälteste, packen mit an. Marianne unterstützt ihre Mutter, wo es geht. Hilft aus, kümmert sich um ihre kleinen Geschwister. Marianne ist ein Familienmensch. Sie übernimmt die Verantwortung ganz selbstverständlich. Jetzt, in den Sommerferien, ist es Marianne, die sich um die Bespaßung und Betreuung ihrer jüngeren Geschwister kümmert. Mutter Elisabeth ist im Krankenhaus. Sie muss sich einer Operation unterziehen. Die Verantwortung zu Hause haben nun Helmut, Marianne und Hans, die 3 ältesten Schmidt-Kinder. Elisabeth weiß, dass sie sich auf die 3 verlassen kann. Heute soll ein ganz besonders schöner Tag werden. Marianne will mit ihren jüngeren Geschwistern nach Cronulla an den Strand. Mit von der Partie sollen nicht nur ihre 4 jüngeren Geschwister Peter, Trixie, Wolfgang und Norbert sein, sondern auch ihre beste Freundin Christine. Christine Sherrock. Mit ihren Großeltern wohnt sie direkt neben den Schmidts. Auch Christine hat vor Jahren ihren Vater verloren. Der Verlust ihrer Väter verbindet die beiden 15-jährigen Mädchen. Aber nicht nur die Härte des Lebens schweißt die beiden zusammen. Sie sind Seelenverwandte, beste Freundinnen. Auf den ersten Blick könnte man die 2 Mädchen mit ihren dunklen, welligen Haaren und dem breiten Lächeln fast für Schwestern halten. Die beiden können stundenlang über ihre Wünsche und Träume reden, lieben es, Musik zu hören, am Strand den wagemütigen Surfern zuzugucken. Lachen, quatschen über dies und das, über süße Jungs und planen gemeinsame Ausflüge. In diesen Sommerferien waren Christine und Marianne bereits mehrmals am Strand. Die Atmosphäre, das Gefühl von Wind in den Haaren, Salzwasser und die Freiheit des Surferlebens genießen. Eigentlich wollten sie gestern schon nach Cronulla, in die Wonder Sand Hills, aber das Wetter war nicht gut, das Meer zu rau, der Wind zu stark. Also musste der Ausflug, schweren Herzens, um einen Tag verschoben werden. Aber heute soll es soweit sein. Christine erzählt ihrer Großmutter ganz aufgeregt, dass sie durch die Wonder Sand Hills laufen werden. Doch ihre Großmutter ist nicht ganz überzeugt. Die Sandhills sind einige Kilometer vom eigentlichen Strand entfernt. Und auch wenn es nicht so windig ist wie gestern, ihr habt doch die Kleinen dabei. Das ist viel zu weit, viel zu anstrengend für die kurzen Beine. Lasst es doch und macht es ein andermal. Aber Christine ist voller Vorfreude. Heute geht es in die Sandhills. Davon kann sie nichts abbringen. Während Christine sich fertig macht, Wasser mit Limettensirup mischt und in eine Flasche füllt, ihr neues Transistorradio, ein Weihnachtsgeschenk, einsteckt, ist auch im Hause der Schmidts viel zu tun. Die vier jüngsten Geschwister müssen sich anziehen, Handtücher und ein bisschen Geld für die Zugtickets einstecken. Bloß nichts vergessen. In der Küche macht Marianne ein paar Sandwiches. Und dann ist es soweit. Es geht los. Marianne und Christine mit Peter, Trixie, Wolfgang und Norbert machen sich auf den Weg. Zuerst müssen sie zur Bahnhaltestelle. Über 2 Stunden dauert die Fahrt, inklusive einmal umsteigen. Aber es lohnt sich. Ein bisschen raus, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Urlaub. Schließlich kommt der kleine Trupp an. Cronulla Beach. Ach, wunderbar. An einer felsigen Stelle, windgeschützt von den großen Steinen, lassen sich die Kinder nieder. Spielen, genießen die Sonne, planschen im Wasser und essen ihre Sandwiches. Marianne und Christine reden mit einem Jungen, der in den Felsen Krebse jagt. Reden, lachen, ein ganz normaler Tag am Strand. Irgendwann entscheiden Marianne und Christine, dass es nun Zeit für eine Wanderung ist. Auf in die Sandhills. Sie verstecken ihre Taschen in den Felsen und machen sich auf den Strand entlang. Die Mädchen sind gut drauf. Ach, es ist schön hier. Aber der Wind wird immer stärker. Bald peitscht er den Sand um die Beine der kleinen Kinder. Aua, das tut weh. Sie legen ihre Handtücher wie Röcke um die Beine, aber auch das bringt nichts. Marianne und Christine bemerken, so macht das den Kleinen keinen Spaß. Zwischen den Dünen, gut geschützt vor dem Wind, sollen sich die Kinder hinsetzen. Die Mädchen geben ihnen die Handtücher und Christine lässt ihnen ihr neues Transistorradio da. Ihr wartet hier und wir holen unsere Taschen, okay? Die Mädchen scheinen aufgeregt, kichern. Okay. Die Kinder machen es sich im Sand gemütlich. Doch als Marianne und Christine los wollen, fällt dem 10-jährigen Peter etwas auf. Die beiden kichernden Mädchen laufen in die falsche Richtung. Sie laufen nach Norden, aber eigentlich müssten sie nach Süden gehen. Where are you going? Wo geht ihr hin? Ruft Peter den beiden hinterher. We're going mad. Wir werden verrückt, kommt die flapsige Antwort. Marianne und Christine lachen und laufen weiter in die Sanddünen, in die falsche Richtung. Zurück bleiben Peter, Trixie, Wolfgang und Nesthäkchen Norbert. Die vier hören Radio, spielen im Sand. Die Zeit vergeht. Von Marianne und Christine keine Spur. Auch als die Kinder Ausschau nach den beiden Mädchen halten, können sie nicht finden. Wo sind die beiden bloß? Warum kommen sie nicht zurück? Warum haben sie uns alleine gelassen? Am späten Nachmittag schließlich trifft Peter, der mit seinen 10 Jahren nun der Älteste ist und sich für seine jüngeren Geschwister verantwortlich fühlt, eine Entscheidung. Die Kinder packen ihre Sachen zusammen, laufen zurück zum Strand von Cronulla, holen ihre Taschen aus den Felsen und nehmen den Zug um 18 Uhr zurück nach West Ride. Es ist der letzte Zug an diesem Tag. Um kurz nach 8 Uhr abends kommen die Kinder zu Hause in West Ride an. Marianne und Christine sind nicht da. Nur Helmut und Hans, die ältesten beiden Söhne, sind zu Hause. Als einer der beiden schließlich nach nebenan geht, Christines Großmutter die Tasche ihrer Enkelin übergibt und ihr erzählt, dass die Mädchen verschwunden sind, überlegt sie. Die Zugtickets für die Rückfahrt der beiden Mädchen sind in der Tasche. Sind die beiden nun in Cronulla gestrandet? Von Cronulla nach Westride sind es über 30 Kilometer. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mädchen einfach nach Hause spaziert sind oder nach Hause spazieren werden, ist komplett absurd. Und überhaupt, niemals würden Marianne und Christine die Kleinen einfach alleine lassen. Das passt so gar nicht zu den beiden liebevollen, verantwortungsbewussten Teenagern. Christines Oma trifft eine Entscheidung und ruft die Polizei. Sie gibt eine Vermisstenanzeige für die beiden auf. Als schließlich Mariannes Mutter Elisabeth im Krankenhaus kontaktiert wird, ist sie sich sicher, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Sie ahnt, dass sie ihre geliebte Tochter nie wiedersehen wird. Und doch hoffen viele kleine und große Herzen in dieser Nacht. Hoffen, dass Marianne und Christine nach Hause kommen. Ganz leise in ihr Bett schlüpfen, am nächsten Morgen aufwachen und alles wieder gut sein wird. Doch auch am nächsten Morgen sind die Betten der Mädchen leer. Marianne fehlt. Im Haus nebenan ist es Christines Platz, der leer bleibt. Stunden des Wartens, der Ungewissheit, des Hoffen und Bangs. Bitte, bitte, kommt doch heim. Bitte. Während die Familien der Mädchen verzweifelt auf Neuigkeiten warten, stehen viele, viele Kilometer entfernt ein paar Männer in den Wonder Sand Hills. Es sind Polizisten, auch der Fotograf einer lokalen Zeitung ist dabei. Daneben der jugendliche Peter Smith, der kurz vorher über das gruselige Tableau gestolpert war. Sie blicken auf einen Kopf mit dunklen Haaren, auf zwei kleine Füße und haben gerade gemerkt, dass da noch ein weiterer kleiner Fuß ist. Dass da nicht nur eine Person liegt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Bald darauf berichtet das Radio. Zwei tote Mädchen seien am Strand gefunden worden. Sie wären mit Bikinis bekleidet gewesen. Marians kleiner Bruder hört die Nachrichten und ist erleichtert. Bikinis. Dann können die beiden Toten nicht Marianne und Christine gewesen sein. Die beiden haben keine Bikinis getragen. Aber die Nachrichten sind falsch. Es sind Marianne und Christine, die da im Sand liegen. Verbuddelt und wohl nur durch den Wind freigelegt. Die dunklen Haare, das sind die Locken von Marianne. Als die Ermittler anfangen, die beiden freizulegen, zeigt sich das ganze Bild. Marianne liegt auf der Seite, ein Bein angewinkelt, die Hände fast so, als hätte sie ihr Gesicht schützen wollen. Ihr Badeanzug ist zerschnitten. Christine liegt mit dem Kopf an Mariannes Fuß, das Gesicht nach unten im Sand. Es dauert nicht lange, bis die Polizei von Cronulla die Verbindung herstellt zwischen der Vermisstenanzeige, die Christines Oma am Vorabend aufgegeben hat, und den beiden jungen Mädchen, die da tot in den Dünen liegen. Das sind sie, die beiden Mädchen aus Westride. Nach Cronulla gekommen, um einen schönen Tag zu verbringen, Spaß zu haben, Sommer, Sonne, Leben. Nur, um schließlich in den Dünen begraben zu werden. Cronulla, Sydney, ganz Australien ist schockiert von dem brutalen Verbrechen an den beiden Schülerinnen. The End of Innocence, das Ende der Unschuld. Das Verbrechen stellt alles auf den Kopf. Das scheinbar lockere, entspannte und sichere Leben an Australiens Stränden. Das Gefühl des Zusammenhaltes und der Sicherheit wird auf die Probe gestellt. Den Ermittlern ist klar. Sie müssen alles geben, um diesen Fall aufzuklären. Um den Menschen zu finden, ihn aufzuhalten, bevor es die nächsten Opfer gibt. Es gibt viel zu tun. Der Tatort muss dokumentiert werden, Beweise gesammelt und gesichert werden. Keine leichte Angelegenheit, wenn der Tatort unter freiem Himmel liegt, dem Wind und der Sonne ausgesetzt ist. Wo hört der Tatort auf und wo fängt er an? Wie groß ist der Suchradius? In welche Richtung ist der Täter entkommen? Wo sind die Tatwaffen? Die Ermittler geben ihr Bestes. 7 Tonnen von weißem Sand, sogar ein Radlader wird eingesetzt, um beim Durchsuchen und Sieben des Sandes zu unterstützen. In der brennenden australischen Sonne, in der Hitze, ackern die Polizisten sich durch die Dünen. Gleichzeitig werden die 4 Schmidt-Kinder, Peter, Trixie, Wolfgang und Norbert, befragt. Ihre Aussagen sollen helfen, den Tagesablauf nachzuvollziehen. Auf Zeitungsfotos sieht man die Kinder, die Jungs ordentlich zurechtgemacht in langen Hosen, mit Pullovern und Hemdkragen und Trixie in einem kleinen kurzen Kleid mit weißen Socken und weißen Schuhen, die den Strand entlang laufen, begleitet von ernsten Männern in Anzügen. Trixie erzählt den Ermittlern von einem Jungen, mit dem die Mädchen im Zug nach Cronulla geredet hätten. Die Kinder erzählen, dass Christine die Gruppe zwischenzeitlich verlassen hat und erst nach einiger Zeit wiedergekehrt ist. Der kleine Wolfgang erzählt von dem Krebsfänger, dem blonden Jugendlichen, mit dem die Mädchen sich am Strand unterhalten haben. Er wäre ihnen später in die Dünen gefolgt, kurz darauf jedoch alleine wieder zurückgelaufen. Einmal sagt er, der Junge hätte ein Messer dabei gehabt. Später erinnert er sich an einen Speer. Ein blonder Teenager mit Messer und Speer, der den Mädchen in die Dünen gefolgt ist. Es klingt nach einer heißen Spur. Doch Wolfgangs Aussagen ändern sich mit jeder Vernehmung. Es fällt ihm noch hier etwas ein, dann da noch etwas. So viele Erwartungen, so viel Hoffnung lastet auf einmal auf seinen schmalen Schultern. Er wird doch unbedingt alles richtig machen, will so gerne helfen. Schließlich bitten die Ermittler Wolfgang, bei der Erstellung eines Phantombildes zu helfen. Doch es ist vergeblich. Der kleine Junge stimmt jedem Vorschlag, jeder Frage der Ermittler zu. Ein Phantombild kann nicht erstellt werden. Aber trotzdem, Wolfgangs Aussagen liefern den Ermittlern genug Material, um einen Aufruf zu starten. Bald berichten alle Zeitungen von dem blonden Surfy. Ein junger, blonder Surfy. Mit Sonnencreme auf der Nase, grauer Stoffhose und einem blauen Handtuch. Ein junger, blonder Surfy. Diese Beschreibung trifft zu diesem Zeitpunkt auf tausende junge Australier zu. Die Polizei wird überschwemmt mit Hinweisen. Ob auch ein Hinweis auf den Surfy dabei ist? Während die Ermittler die Wonder Sandhills durchsuchen und die Schmidt-Kinder wieder und wieder befragt werden, versucht man anhand der Obduktion der Leichen von Marianne und Christine sowie des Tatortes einen ungefähren Tathergang zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der Obduktion lassen erahnen, wie angst- und schmerzerfüllt die letzten Minuten im Leben der 2 Mädchen gewesen sein müssen. Marianne wurde mit einem Messer attackiert. Es wurde wieder und wieder auf sie eingestochen. ein Stich direkt ins Herz. Ihre Kehle wurde mit so viel Gewalt durchgetrennt, dass ihr Kopf fast komplett vom Körper abgetrennt war. Christine, die zu Marians Füßen liegt, wurde auch brutal mit einem Messer attackiert. Zudem wurde ihr Kopf mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert. Blutige Schleifspuren führen zum Fundort der beiden Mädchen. Man geht davon aus, dass Marianne zuerst attackiert wird. Dann rennt der Täter hinter der flüchtenden Christine her. Er holt das Mädchen ein, schlägt ihr mit einem stumpfen Gegenstand den Kopf ein, schleift das wehrlose Mädchen zurück zu ihrer Freundin. Aufgrund von kleinen Blutansammlungen, die sich an den Schleifspuren gebildet haben, gehen die Ermittler davon aus, dass es gedauert hat, dass der Täter immer wieder Pausen einlegen musste. Pausen, in denen sich das Blut in kleinen Lachen sammeln konnte. Für die Ermittler ein wichtiger Hinweis. War der Täter außer Atem? Erschöpft? Christine ist klein und zierlich, wiegt sehr wenig. Eigentlich sollte es kein Problem sein, sie wegzuschleifen. Und doch scheint es den Täter vor große Probleme gestellt zu haben. Nachdem der Täter Christine zurück zu Marianne gezogen hat, attackiert er auch sie mit einem Messer. Dann versucht der Täter, sich an den Mädchen zu vergehen. Ob sie da noch am Leben waren, das weiß man nicht. Es gibt Spuren von sexuellem Missbrauch. An Marians Körper wird Sperma sichergestellt. Als er fertig ist, verbuddelt der Täter die beiden Mädchen. Christine mit dem Gesicht nach unten, Marianne auf der Seite liegend. Er nimmt die Tatwaffen und verschwindet einfach. Lässt die beiden Mädchen, die Seelenverwandten, die besten, unzertrennlichen Freundinnen, einfach zurück. Zwei Leben voller Liebe, voller Wünsche, voller Träume und Ziele. Einfach weg. Einfach ausgelöscht. Einfach so. Neben den Verletzungen und den Hinweisen auf sexuellen Missbrauch bringt die Autopsie noch weitere Details ans Licht. Zum einen finden die Ermittler unter anderem Kohl und Sellerie in Christines Magen. Zutaten, die sich nicht auf den von Marianne mitgebrachten Sandwiches befanden, die aber darauf hinweisen könnten, dass Christine sich, als sie die Gruppe verließ, eine sogenannte Chicken Roll holte. Chicken Rolls sind beliebte australische Snacks. Sie sind Frühlingsrollen nachempfunden und enthalten unter anderem Sellerie und Kohl. Christine hatte Geld dabei, also es ist eine naheliegende Erklärung, dass sie sich etwas zu essen geholt hat. Aber da ist noch etwas anderes. Denn bei Christines Leiche stellen die Gerichtsmediziner eine Blutalkoholkonzentration von 0,15 Promille fest. Experten gehen davon aus, dass der Alkohol oral konsumiert, also getrunken wurde. Bei Christines Größe und Gewicht lässt der Wert auf den Konsum eines kleinen Bieres oder eines kleinen Schnapses schließen. Aber wann soll Christine den Alkohol getrunken haben? Mit wem? Und wie ist das junge Mädchen überhaupt an das alkoholische Getränk gekommen? Hatte sie sich ein Bier gekauft? Hat es jemand für sie gekauft? Es ist ein Fall mit vielen Fragen. Warum wollten die Mädchen so dringend in den Wonder Sand Hills spazieren gehen? Warum ignorierte Christine die Bitte ihrer Großmutter, mit den Kindern dort wandern zu gehen? Waren die beiden verabredet? Was lockte sie in die Wonder Sand Hills? Warum liefen die beiden Mädchen in die falsche Richtung, als sie die Kinder zurückließen? Warum waren sie auf einmal so albern? Warum waren sie am Kichern? We're going mad. Wir werden verrückt. Was meinten die beiden? Waren sie mit jemandem in den Dünen verabredet? Kannten sie ihren Mörder? War es überhaupt ein Mörder? Oder waren es mehrere? Und was hat der blonde Surfy damit zu tun? Was hat es mit dem Alkohol in Christines Blut auf sich? Hat der Mörder sie auf einen Drink eingeladen? Haben sie zusammen Zeit verbracht, bis die Situation irgendwann eskalierte? Und falls ja, warum? Und die Tat selbst, der Täter. Warum die plötzliche, brutale Gewalt? Was war das Motiv? Blutrausch? Sexuelle Befriedigung? Wie kann der Täter die beiden Mädchen mit enormer Brutalität töten und scheint doch solche Probleme gehabt zu haben, Christines zierlichen Körper durch die Dünen zu ziehen? Und wie hat der Täter es geschafft, zuerst Marianne zu attackieren und dann Christine einzuholen und zu überwältigen? War es ein Täter oder waren es zwei? Fragen über Fragen. Die Polizei interviewt über 7000 Menschen, bekommt weitere tausende Hinweise. Noch im gleichen Jahr wird eine Belohnung von 10.000 Pfund, die später nach dem Währungswechsel in 20.000 australische Dollar umgewandelt wird, ausgesetzt. Und so sehr die Ermittler sich bemühen, so sehr die Familien von Marianne und Christine eine Antwort wollen, eine Erklärung, alle Spuren scheinen im Sand zu verlaufen. Die Jahrzehnte vergehen, die Wonder-Morde werden zu einem Cold Case. Aber der Fall lässt die Australier nicht los. Und immer wieder kommen sie. Neue Hinweise, neue Entdeckungen, neue Theorien und neue Namen. Namen von Verdächtigen. Einige der Namen kennt man in Australien. Sie sind berühmt, gefürchtet, verachtet. Namen, die schreckliche Bilder hervorrufen, Gewalt und Grausamkeit. Alan Bassett. Am 11. Juni 1966, anderthalb Jahre nach den Morden an Marianne und Christine, tötet der 21-jährige Monteur Alan Bassett die 20-jährige Carolyn Orphan. Die beiden hatten sich beim Feiern kennengelernt. Als Alan Bassett der jungen Carolyn anbietet, sie nach Hause zu fahren, willigt sie ein. Sehr gerne. Doch Alan bringt die junge Frau nicht nach Hause. Er vergewaltigt und verprügelt sie, zertrümmert schließlich mit einem Stein ihren Kopf. Aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen wird Alan Bassett kurz darauf festgenommen. Er wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. 29 Jahre davon sitzt er ab, den Großteil davon in einer psychiatrischen Einrichtung. Auch wenn er nur für den Mord an Carolyn Orphan verurteilt wurde, gilt Alan Bassett in zwei weiteren Mordfällen als verdächtig. Es sind die Morde an Wilhelmina Krüger und Anna Doling Scower. Die beiden Frauen wurden Anfang des Jahres 1966, also fast genau ein Jahr nach den Wanda-Morden, brutal ermordet. Die Leichen waren halb entkleidet, übersät mit Stichwunden, verstümmelt und wiesen Würgemale auf. In beiden Fällen nahm die Polizei damals eine direkte Verbindung zu den Wanda-Morden an. Warum jedoch? Das wurde nie veröffentlicht, wohl aus ermittlungstaktischen Gründen. Fest steht, dass die Modi operandi in allen Fällen starke Ähnlichkeiten aufwiesen. Ein Polizist ist fest davon überzeugt, dass Alan Bassett der Täter ist, dass er der Schuldige ist, plädiert wieder und wieder für seine Theorie. 1975, knapp 10 Jahre nach den Morden, schenkt Alan Bassett dem Polizisten schließlich ein selbstgemaltes Bild. Es ist eine abstrakte, dunkle Landschaft, dunkle Farben, Braun, Rot und Grüntöne. A bloody awful thing, heißt das Bild. Und der Polizist ist jetzt fest davon überzeugt. Das Bild enthält den Schlüssel zu den Morden. Er sieht abgebrochene Messerklingen, Blut und Frauenkörper in den abstrakten Pinselstrichen. Das ist es. Ein Geständnis in Bildform. 5 Jahre später, im Jahr 1980, stirbt der Polizist jedoch bei einem Unfall. Er konnte seine Theorie nie beweisen. Alan Bassett kommt 1995 aus dem Gefängnis frei. Mit den anderen Morden hätte er nichts zu tun. Er bietet an, eine DNA-Probe zu machen, um seinen Namen zu klären. Ob die Polizei dieses Angebot annahm, ob er zu diesem Zeitpunkt überhaupt als Verdächtiger behandelt wurde, wir wissen es nicht. Der nächste Verdächtige hat nicht nur einen Namen, sondern wird später von der Presse noch einen Spitznamen erhalten. Christopher Burnett Wilder, später bekannt als der Beauty Queen Killer. Christopher Wilders Name taucht im Jahr 1969, knapp 4 Jahre nach den Morden an Christine und Marianne, in den Akten der Polizei auf. Seine Ehefrau, die sich nach nur 8 Tagen Ehe von ihm getrennt hat, zeigt ihn an, nennt den Ermittlern seinen Namen. Sie glaubt, dass ihr Mann etwas mit den Morden von Wanda zu tun hat. Er sei gewalttätig, grausam, hätte sie sexuell missbraucht und versucht, sie zu töten. Aber sie ist stark und verlässt ihn, rettet sich und geht schließlich zur Polizei. Ihr Noch-Ehemann ist gefährlich. Nicht nur für sie, da ist sie sich sicher. Zum Zeitpunkt der Wanda-Morde war Wilder knapp 20 Jahre alt. Ein blonder, muskulöser Surfer. Wohnte sogar in der Nähe der Mädchen in Westride. Ein spannender Hinweis. Doch die Polizei braucht ganze 8 Monate, bis sie dem nachgeht. Bis sie entdeckt, dass Wilder schon einmal, im Alter von 17 Jahren, wegen der brutalen Gruppenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens verurteilt wurde. Sie wollen mit Wilder reden. Dringend. Doch der ist weg. Wilder, der sowohl die australische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, ist längst in Amerika. Fängt an, sich in Florida ein neues Leben aufzubauen. Verdient als Bauunternehmer viel Geld. Ehemalige Freunde bezeichnen ihn als charmant, attraktiv, ein echter Womanizer und Adrenalin-Junkie. Aber Christopher Wilder ist kein Womanizer. Er ist ein Sexualstraftäter. Lockt junge Mädchen an, verspricht ihnen eine Karriere als Model, dann missbraucht er sie. Obwohl Wilder wegen Sexualstraftaten auf Bewährung ist, bewilligt ein Richter ihm eine Reise nach Australien. Während dieser Reise missbraucht Wilder wieder junge Mädchen und Frauen, wieder unter dem Vorwand, ihnen eine Modelkarriere ermöglichen zu wollen. Doch die australische Polizei schnappt ihn. Er wird festgenommen, kommt dann jedoch auf Bewährung frei. Auch sein Pass wird ihm zurückgegeben. Perfekt. Wilder fliegt zurück in die USA. Kurz darauf werden 2 junge Mädchen entführt, verschleppt, brutal zugerichtet. Fast wie in Wanda. Nur, dass die Mädchen überleben und Christopher Wilder als den Täter identifizieren. Der ehemalige Sunny Boy flieht. Flieht quer durch die USA. Über 4000 Kilometer. 6 Wochen lang. Mit der Polizei dicht auf den Fersen hinterlässt Wilder eine Spur der Verwüstung. Entführt, vergewaltigt junge Frauen, denen er eine Modelkarriere verspricht. Viele der jungen Frauen tötet er. Wie viele genau? Das ist nicht zweifelsfrei geklärt. Es sind hübsche, junge Opfer. Voller Hoffnung, voller Träume. Er löscht sie aus. Die Träume, die leben. Die Medien nennen ihn den Beauty Queen Killer. Das FBI sucht ihn mit Hochdruck. Nach 6 Wochen Verfolgungsjagd will Wilder wohl weiter nach Kanada fliehen. Doch an einer Tankstelle fällt er 2 Polizisten auf. Nicht, weil sie ihn von den Fahndungsplakaten erkennen, sondern weil er so nervös wirkt. Sie gehen auf ihn zu. Kurz darauf ist Wilder tot. Er hat sich mit seiner Waffe ins Herz geschossen. War Christopher Wilder auch der Mörder von Marianne und Christine? Zum Zeitpunkt der Tat war er 20 Jahre alt. Ein blonder, charismatischer Surfer. Wohnt in der Nähe der Mädchen in West Ryde. Hatte er sich vielleicht mit den Mädchen verabredet, sie um den Finger gewickelt? Für einige Ermittler gilt Wilder bis heute als der Hauptverdächtige. Und dann ist da noch ein dritter Name, der immer wieder genannt wird. Derek Percy. Am 27. Juli 1969 spielt die 12-jährige Yvonne Tui gemeinsam mit ihrem Freund Shane, 11 Jahre alt, an einem Strand im Süden Australiens. Doch das sorglose Spiel hat ein jähes Ende, als ein junger blonder Mann mit schmalem Gesicht die beiden anspricht. Er bedroht sie mit einem Messer, schnappt sich die 12-jährige Yvonne. Auch Shane soll mitkommen, doch der 11-jährige Junge wehrt sich, droht dem Mann mit seiner kleinen Spielaxt. Hilflos muss der kleine Junge mit ansehen, wie der Mann seine Freundin entführt. Aufgrund der Zeugenaussagen des kleinen Shane wird der Täter schnell gefasst, aber zu spät. Der junge Mann namens Derek Percy ist gerade dabei, Yvonnes Blut aus seiner Kleidung zu waschen. Als Yvonnes Leiche später gefunden wird, wird klar, der Mann hat eine extreme sadistische und pädophile Neigung. Derek Percy wird wegen des Mordes an Yvonne angeklagt. Das Gericht sieht Derek Percy jedoch nicht als schuldfähig an. Er leide an einer, nicht näher spezifizierten, Geisteskrankheit. Von seiner Gefährlichkeit ist das Gericht jedoch absolut überzeugt. Er wird zum Schutze der Öffentlichkeit sicherungsverwahrt. Und zwar at the governor's pleasure. At the governor's pleasure. Das bedeutet auf unbestimmte Zeit. Da die Behörden ihn für höchst gefährlich halten, sitzt Percy jedoch in einem Gefängnis, nicht in einer psychiatrischen Anstalt. Mittlerweile gibt es viele Hinweise, dass der Mord an der kleinen Yvonne nicht Derek Percys einziger Mord war. Als die Ermittler anfangen, Derek Percys Urlaubsreisen mit seinen Eltern sowie seine Aufenthaltsorte als Mitglied der Navy mit ungelösten Mord- und Vermisstenfällen abzugleichen, ergibt sich eine Landkarte des Grauens. Derek Percys Aufenthaltsorte überschneiden sich mit den Fällen von mindestens 8 weiteren vermissten oder getöteten Kindern. Auch passt Percys Aussehen in einigen der Fällen zu den Täterbeschreibungen. Im Jahr 2007, Percy sitzt nun seit fast 40 Jahren im Gefängnis, macht die Polizei noch eine weitere Entdeckung. In einem Lagerraum, den Percy aus dem Gefängnis gemietet hat, findet die Polizei 35 Kisten. Der Inhalt der Kisten erhärtet die Vermutungen der Ermittler. Es sind Kisten voller Dokumente, voller Tagebücher, voller Zeitungsausschnitte. Man findet handgeschriebene Texte, Texte voller sadistischer, pädophiler Fantasien. Fantasien, die teilweise mit den Details in den Fällen übereinstimmen, in denen Percy als Verdächtiger gilt. Dazu findet man Rasierklingen, die gleichen Rasierklingen, die in einem der ungelösten Mordfälle genutzt wurden, um das Opfer zu verstümmeln. In einer Box liegt ein Zettel. Wanda steht darauf. Die Fälle, in denen Derek Percy als verdächtig gilt, gehören teilweise zu den berühmtesten ungeklärten Mord- und vermissten Fällen Australiens. 1965 werden Marianne und Christine ermordet. Percy ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, blond. Man geht davon aus, dass er zum Zeitpunkt der Tat in Sydney war, um sich eine Segelregatta anzusehen. Wenn die zeitliche Annahme stimmt, hätte er zu diesem Zeitpunkt zudem bei Verwandten in West Ryde gewohnt, nicht mal 1 Kilometer entfernt von Christine und Marianne. Ein Jahr später verschwinden in Adelaide die Geschwister Jane, Anna und Grant Beaumont bei einem Ausflug am Strand. An diesem Tag ist auch Derek Percy in Adelaide, am Strand. Polizeiangaben zufolge wurde Derek Percy jedoch nie als verdächtig behandelt. Die 3 Beaumont-Kinder gelten bis heute als vermisst. Es ist einer der berühmtesten Cold Cases der australischen Geschichte. Im gleichen Jahr verschwindet der 6-jährige Alan Redston in Canberra. Seine verstümmelte Leiche wird am nächsten Tag gefunden. Es wird nach einem verdächtigen Teenager mit blonden Haaren gesucht. Derek Percy war zu diesem Zeitpunkt auch in Canberra, im Urlaub. Auch dieser Fall gilt bis heute als ungelöst. 1968 verschwindet die 7-jährige Linda Stillwell in Melbourne. Im Jahr 2014 kommt eine offizielle Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Derek Percy für Linda Stillwells Tod verantwortlich ist. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Im gleichen Jahr, 1968, wird der 3-jährige Simon Brooke in Sydney entführt. Zeugenaussagen zufolge wurde der kleine Junge zuletzt in Begleitung eines blonden Mannes mit schmalem Gesicht gesehen. Derek Percy war zu diesem Zeitpunkt mit der Navy in Sydney stationiert. Zudem gibt es Texte von Percy, in denen er den Mord an einem kleinen Jungen beschreibt. Die Verletzungen in dem Text stimmen mit denen des kleinen Simons überein. Auch dieser Fall gilt bis heute als ungelöst. Trotz intensiver und langwieriger Versuche und Bemühungen der australischen Polizei gab Derek Percy in keinem der Fälle die eigene Verantwortlichkeit zu. Er könne sich nicht erinnern. Im Juli 2013, nach 44 Jahren im Gefängnis, stirbt Derek Percy. Könnte er der Mörder von Christine und Marianne gewesen sein? Es ist wahrscheinlich, dass er zu diesem Zeitpunkt in Sydney war, ganz in der Nähe der Mädchen lebte. Vielleicht kannten sie sich vom Sehen? War er der blonde Surfy? Lockte er die Mädchen in die Dünen? Bis heute gelten die Wanda-Morde als ungelöst. Die Familien von Marianne und Christine haben nie die sehnlichst erhofften Antworten erhalten. Marians Mutter Elisabeth starb vor einigen Jahren. Ihr letzter Wunsch, ein Warum, eine Erklärung zu erhalten, hat sich nie erfüllt. Marians Geschwister hoffen bis heute auf eine Antwort. Stell dir vor, du stehst in den Dünen, ganz allein. Um dich herum Sand und Gräser, über dir der unendlich blaue Himmel. Es ist ganz ruhig, ganz still. Das Rauschen des Meeres, nur eine Erinnerung. Du läufst durch den warmen, weichen Sand, über die Dünen. Läufst, bis du es siehst. Das dunkle Blau, die weißen Kronen der Wellen. Läufst weiter. Weiter, bis die kleinen Wellen deine Füße umspülen. Du blickst aufs Meer. Blaue Unendlichkeit. Du bist frei. Du kannst nach Hause.
Okay, es ist ein ungelöster Fall. Ich habe ja so eine richtige krasse Hassliebe zu ungelösten Fällen, weil eigentlich ist es sehr unbefriedigend. Ich glaube, so geht's euch auch. Aber dann mag ich dieses Diskutieren so sehr und habe immer auch ganz ehrlich die naive Hoffnung, dass vielleicht das doch noch irgendwann geklärt wird. Deswegen werden wir natürlich ein bisschen rumspinnen. Und bevor ich mir aber eine Theorie überlegen kann, muss ich, glaube ich, nochmal nachdenken. Willst du nochmal was sagen, kurz?
Ja, ich habe gedacht, ich fasse vielleicht ganz kurz nochmal die drei Hauptverdächtigen zusammen, die genannt wurden, weil einfach, weil es ja jetzt recht viel war zu den Hauptverdächtigen, wo man wahrscheinlich in, zumindest zu, die letzten beiden hätte man je auch einen Fall wahrscheinlich drüber machen können. Also der erste Verdächtige war ja Alan Bassett. Das war der Mann, der die Carolyn umgebracht hat. In mehreren Fällen, bei denen die Ermittler schon ganz früh eigentlich gesagt haben, dass hier vielleicht auch eine Verbindung zu den Wanda-Morden besteht, auch als Verdächtiger genannt wurde und der dann später das Bild aus dem Gefängnis gemeint hat für den Polizisten, der ihn immer so verdächtigt hat. Aber ich glaube, dass das hier ehrlich gesagt aus meiner Sicht eher eine schwächere Verbindung ist, weil die Polizei sich ja nie darüber dazu wirklich geäußert hat und es wohl wirklich nur dieser eine Polizist war, der ganz stark diese Verbindung hergestellt hat. Der zweite Verdächtige war Christopher Wilder. Das war der, der ja sehr viele Sexualstraftaten begangen hat, sowohl in Australien als auch in den USA, sich oft als Model Scout, als Fotograf ausgegeben hat, junge Frauen angelockt hat, teilweise junge Frauen benutzt hat, um andere Frauen anzulocken. Das war eine ganz, ganz perfide, brutale Vorgehensweise. Und wo es halt zeitlich einen Zusammenhang gibt mit den Morden, vom Aussehen würde es vielleicht auch ganz gut passen. Und der dann später nach der Verfolgungsjagd mit der Polizei auch getötet wurde oder beziehungsweise sich selbst getötet hat. Und der dritte Verdächtige war Derek Percy, der nur wegen eines Mordes angeklagt wurde, aber in anderen Fällen als absolut Hauptverdächtiger gilt, beziehungsweise wo die Gerichtsmediziner auch gesagt haben, dass er es war. Und dessen Aussehen und auch Aufenthaltsorte über die Jahre mit vielen ungelösten Mord- und vermissten Fällen korreliert haben. Also nochmal als kurze Zusammenfassung. Ja, vielleicht hilft das.
Okay, vielleicht ganz kurz zwei Fragen, die ich jetzt noch akut im Kopf schwirren habe. Wie alt waren Christine und Marianne nochmal?
Die waren beide 15 Jahre alt.
Okay, 15. Und dann, was ich auch mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt habe, ist, die haben ja unter anderem Sperma gefunden an Christine. wurde das weiter untersucht oder zumindest gesammelt für DNA-Tests, die dann später hätten folgen können? Weil das gibt's ja immer wieder, dass man dann später nochmal guckt. Oder weil damit hätte man ja die drei vielleicht sogar schon ausschließen können.
Das ist halt eine der, wie ich finde, sehr unbefriedigenden Seiten an diesem Fall. Also zum einen habe ich mehrere Quellen gefunden, wo gesagt wurde, dass diese Proben sehr viele Beweisstücke in diesem Fall tatsächlich verloren gegangen sind über die Jahre, wie auch immer.
Das frage ich mich ja immer
wieder. Man, wohl 2014 gab es aber wohl die Meldung, dass man aus Christines Shorts trotzdem noch eine DNA-Probe quasi extrahieren konnte, die aber sehr schwach ist. Und zu dem Zeitpunkt hat man gehofft, dass man irgendwann in der Zukunft daraus dann vielleicht ein vollständiges Profil erstellen kann. Danach hat sich eigentlich nicht mehr viel getan. Ich weiß nicht, ob die DNA mit irgendeinem der Männer noch verglichen wurde, beziehungsweise ob da halt überhaupt genug war, um das zu vergleichen. Und 2018 gab es noch mal eine Doku, wo auch einige der Ermittler befragt wurden. Und da wurde auch gefragt, ja, wie sieht es aus mit DNA? Und sie haben nur gesagt, sie sind recht zuversichtlich. Aber seitdem hat sich auch nichts getan.
Aber zuversichtlich, das was?
Dass der Fall gelöst werden kann. Dass vielleicht auch DNA da eine wichtige Rolle spielt. Aber ich frage mich halt, was da wirklich los ist, wenn mehrere Leute auch sagen, hey, könnt ihr bitte meinen Namen klären?
Ja, genau, das meine ich. Weil hätten sie ja DNA, die man auswerten kann, dann hätte man ja zumindest diese drei Namen schon mal reinwaschen können.
Ja. Ich weiß auch nicht, eine Frage, die auch aufgekommen ist, ich weiß nicht, wie sich das letzten Endes gelöst hat, war bei Derek Percy.
Mhm.
Das war der letzte Verdächtige, den ich genannt habe. Derek Percy wurde nie verurteilt. Er wurde ja in dem Fall von der 12-jährigen Yvonne Tui, die er umgebracht hatte und auf ganz, ganz sadistische, brutale Art und Weise, wurde er für schuldunfähig erklärt.
Ach so, ja.
Und zwar trotzdem im Gefängnis festgehalten, weil er so zu gefährlich war, um zum Beispiel in eine Psychiatrie überwiesen zu werden. Aber er wurde nie verurteilt. Und in so einem Fall darfst du auch nicht das DNA, oder durftest du nach damaligem Recht nicht das DNA-Profil dieser Leute aufnehmen, weil er ja nicht verurteilt wurde.
Ja. Wobei ich das irgendwie komisch finde, jemanden, also einfach so Laienwissen, dass man jemanden für schuldunfähig erklärt, ihn dann aber nicht in eine Psychiatrie
das
oder
war einfach, also Anstalt. Damals gab es halt so ein bisschen wie die Sicherheitsverwahrung in Deutschland, die ja auch oft dann unbestimmte Zeit war, gab es halt diese Möglichkeit, jemanden at the governor's pleasure, also quasi nach.
Aber er war ja trotzdem inhaftiert, also er hat keine Hilfe bekommen. Da war einfach, wir sehen, dass du krank bist, aber wir stecken dich trotzdem ins Gefängnis.
Das ist die Sache. Sie haben gesagt, er ist so gefährlich, dass sie gedacht haben, wenn sie ihn in eine psychiatrische Anstalt oder auch nur einen Gefängnisteil mit geringeren Sicherheitsvorkehrungen überwiesen hätten.
Ja, ist ja auch richtig. Ja.
Dass die Gefahr für die Öffentlichkeit so groß gewesen ist, weswegen sie niemals, also deswegen er nicht aus dem Gefängnis quasi dahin versetzt werden sollte. Und das Interessante ist, dass es später mehrere Gutachten gab, die gesagt haben, dass er nicht schuldunfähig war.
Mm.
Dass er sehr, sehr intelligent war, dass er wusste, was er macht. Und dass dieses, ich kann mich nicht erinnern, ich war im Rausch.
Na, hat
er
eher,
dass er vielleicht eine Persönlichkeitsstörung hatte, aber er war nicht krank. Das haben später viele Leute gesagt. Und viele Leute haben auch gesagt, dass er unglaublich gefährlich war, aber auch unglaublich manipulierend intelligent. Und dass es vielleicht teilweise nur vorgetäuscht war. Und dass er einfach wirklich nicht in dem Sinne, also damals hat man ja noch diese Worte wie Wahnsinn beispielsweise benutzt, dass er keine Geisteskrankheit hatte, sondern wirklich einfach wahrscheinlich ein Psychopath mit sadistischen Neigungen, mit pädophilen Neigungen war, der auch immer davon geträumt hat, weiteren Kindern halt einfach weitere Kinder zu missbrauchen, umzubringen.
Nee, das ist ja auch absolut richtig, dass diese Personen dann so verwahrt werden, dass sie keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Und wenn das in einem, keine Ahnung, in der Psychiatrie nicht gegeben ist, was ja sein kann. Weil das darf man nicht vergessen, es spielt ja schon vor ein paar Jahren.
Ja.
ist das ja auch richtig, dass erstmal das Wohl aller oberste Priorität hat.
Weil das Problem da war halt auch, dass dadurch, dass man nie gucken konnte, was denn sein Problem ist, in dem Sinne, dass man nie sagen konnte, er hat an einer Krankheit gelitten etc., konnte man ihm nie wirklich einer Therapie unterziehen.
Stimmt. Okay. Also ich glaube, was du gesagt hast, kann ich schon mal unterschreiben. So dem ersten, ich weiß nicht, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn jemand so Bilder rausschickt oder irgendwie Botschaften, wenn man im Gefängnis ist, dass das ja auch vielleicht ein Spiel sein kann, einfach weil du hast ja begrenzt Beschäftigungsmöglichkeiten, wenn du inhaftiert bist. Und gerade wenn du ein Mensch bist, der so grausame Dinge getan hat, dann genießt du das vielleicht nochmal irgendwie Macht zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, deswegen tut mir total leid für den Polizisten auch so ein bisschen, weil er da seine Kraft und Energie so reingesteckt hat. Und Ja, deswegen, also da bin ich auch nicht so super überzeugt von.
Ja, in einigen Quellen wurde auch gesagt, dass Alan Bassett, also der erste Verdächtige, an Schizophrenie gelitten hat und deswegen auch schuldunfähig war und deswegen auch einen großen Teil seiner Zeit im psychiatrischen Abteilung abgesessen hat. Aber wie gesagt, erst später in die Gesellschaft zurückentlassen worden und da es eigentlich keine neuen Nachrichten zu ihm gibt, scheint es erfolgreich gewesen zu sein, was eigentlich toll ist, dass er sich rehabilitiert und resozialisiert werden konnte. Aber ich halte es auch nicht für so wahrscheinlich. Andererseits haben diese ungeklärten Mordfälle, mit denen er auch noch in Verbindung gebracht hatte, und die Wanda-Morde, die haben alle schon irgendwie Ähnlichkeiten, was den Modus operandi angeht.
Ja, okay,
dieses
stimmt. Ja,
Erstechen, würgen, den Kopf mit einem Stein zertrümmern. Gleichzeitig die Körper untenrum entkleiden, ab dem Oberkörper. Das war auch bei Christine und Marianne so. Und ich finde, das sind schon sehr ähnliche Vorgehensweisen. Dann war es auch alles in Australien im Hochsommer, genau ein Jahr nach den Wanda-Morden, die anderen beiden ungeklärten Mordfälle. Und dann scheint es noch mehrere Gründe gegeben zu haben, warum die Polizei damals eine direkte Verbindung zu den Wanda-Morden angenommen hat. Wir wissen aber nicht, was es ist, weswegen man nur spekulieren kann. Aber ich halte es auch nicht für... Ich meine, man kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass wenn die Polizei es wirklich in Erwägung gezogen hätte, dann hätten sie auch vielleicht, wenn es damals möglich gewesen wäre, die DNA getestet. Andererseits ist er ja 1995 aus dem Gefängnis rausgekommen, hat zu dem Zeitpunkt gesagt, ich möchte meine DNA bereitstellen. Die neuen DNA-Proben, die extrahiert wurden, sind aber, glaube ich, erst 2014 oder so extrahiert worden. Das heißt, es ist sehr viel später passiert.
Und dann, wer weiß, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ich glaube, warum das für mich nicht so ganz logisch klingt, ist, glaube ich, weil ich mir die ganze Zeit diese Situation vorstellen möchte, warum diese zwei jungen Mädchen, warum Marianne und Christine, also man durch das Verhalten, vielleicht muss man noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, so wie, was du ja beschrieben hast, so, sie waren ja ein bisschen aufgedreht, sie wollten unbedingt dahin, die haben gekichert, also habe ich schon das Gefühl, es muss eine Art Vorgeschichte geben.
Ja.
Sei es, wir haben uns mit irgendwem verabredet oder sei es zum Beispiel, jemand sagt, oh mein Gott, ich bringe euch groß raus als Model, was ja Verdächtiger Nummer zwei hätte. Und das kann ich mir einfach besser vorstellen. Wenn ich, also ich als 15-Jährige hätte das sofort geglaubt. Und so doof wie ich war mit 15, wäre ich wahrscheinlich auch dahin gegangen. Also Gott sei Dank war ich nicht da. Aber das halte ich einfach für ein Szenario, was ich sehr wahrscheinlich halte und was so ein bisschen zumindest erklären würde, warum sie sich verhalten haben, wie sie es eben getan haben.
Ja, das ist super interessant, weil man muss im Kopf behalten, dass es die 60er Jahre in Australien waren. Das war eine Zeit, wo Australien unglaublich konservativ war. Und Familie und Freunde haben immer gesagt, nein, Christine und Marianne hätten immer irgendwelche Avancen auf jeden Fall abgelehnt. Die haben nichts mit Jungs am Hut gehabt. Wo man aber weiß, dass das auch nicht stimmt, weil später in den Tagebüchern haben sie ganz viel über Jungs geschrieben, weil das ja auch das
natürlich
ist. Egal wie lieb und perfekt in Anführungsstrichen so ein Mädchen nach außen wirkt, das ist ja das Alter, in dem man anfängt, sich für Jungs zu interessieren.
Und wem würdest du das erzählen? Deiner Schwester
halt
vielleicht?
Deiner besten Freundin.
Ja, genau, aber nicht deinen Eltern.
Und warum es für mich auch Sinn machen würde, ist, dass die beiden ja vorher schon viele Trips in die Gegend gemacht haben, an den Strand. Und sowohl Christine als auch Marianne, auch bei Familientrips, öfters mal in die Sandhills gelaufen sind. Teilweise alleine ihrer Familie nicht gesagt haben, was sie da gemacht haben. Und deswegen halte ich es schon auch für absolut wahrscheinlich, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass der Grund, warum sie so aufgeregt waren, warum sie in die Sandhills wollen, ist, dass sie da mit jemandem verabredet waren.
Ja.
Was immer gesagt wurde, die beiden, was auch für die letzten beiden Verdächtigen eigentlich spricht, ist, dass immer gesagt wurde, naja, eigentlich wären sie aber einen Tag vorher gegangen. Sind sie dann aber nicht, weil das Wetter so schlecht war. Und damals hatte man kein Telefon, also zumindest die Schmidts hatten kein Telefon, weil sie einfach zu arm waren. Sie hätten ja quasi niemanden kontaktieren können und sagen, wir können nicht kommen. Außer, was ist, wenn die Person in der gleichen Straße oder weniger als 1 Kilometer entfernt wohnt? Ja. Was ist, wenn man weiß, dass diese Person jeden Tag am Strand ist? Was, wenn du weißt, dass diese Person da immer rumhängt? Was ist, wenn Christine zu dieser Person gegangen ist, sie getroffen hat, vielleicht mit ihr was gegessen hat und sie gesagt haben, hey, dann treffen wir uns später in den Sandhills.
Ja.
Und dann kann es sein, dass Christopher Wilder, der ja später ganz perfide Möglichkeiten und Arten entwickelt hat, um diese jungen Frauen dazu zu bringen, ihm zu vertrauen, mit ihm mitzugehen, wenn er damals schon angefangen hat. Oder auch Derek Percy,
der war
ein junger Mann, blond, schmal, der da zu Besuch ist, kommt aus einer anderen Stadt, wohnt ganz dicht in der Nähe bei seinen Verwandten. Auch nicht abwegig vielleicht, dass die sich schon kannten und sich genau mit diesen Männern verabredet haben.
Absolut. Ich glaube auch, dass es da irgendeine Begegnung vorher gegeben haben muss, so ein bisschen. Weil egal, du, mit 15 hast du vielleicht, bist du ein bisschen naiv, aber trotzdem triffst du dich ja nicht oder lernst nicht jemanden ad hoc kennen und gehst dann mit ihm hinter die Dünen. Also man hat schon, weißt du, was ich meine? Also so einfach das Gefühl, und weil sie ja unbedingt hin wollten. Ich glaube, das ist es halt einfach. So.
Und halt auch schon vorher. Sie wollten ja unbedingt da schon hin, bevor sie an dem Tag losgefahren sind.
Genau.
Was ich auch, was bei den Wonder Sandhills noch erwähnt werden muss, ist, dass es damals sehr schwer war für die Polizei, beziehungsweise die Polizei geht immer noch davon aus, dass es da draußen Zeugen gibt, die Sachen gesehen haben, aber sich nicht trauen und damals erst recht nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen. Denn die Wonder Sandhills waren damals ein bisschen verrufen, weil da zum Beispiel Leute waren, die nackt gebadet haben, beziehungsweise sich nackt in der Sonne gesonnt haben, was natürlich heutzutage, gerade auch vielleicht, wenn man in Ostdeutschland ist oder in Frankreich am Strand, egal wo, es ist ja eigentlich eine ganz normale Sache, dass es da FKK-Bereiche gibt. Aber wenn du in Australien in den 60er Jahren dann halt nackt gebadet hast, warst du halt ein Perversling, dann warst du abnorm. Das heißt, die Menschen, die damals in den Sandhills oder in die Sandhills gegangen sind, vielleicht um dieses bisschen Freiheit zu erleben, wurden eigentlich gesellschaftlich ziemlich verachtet. Dann war es noch ein Ort, an dem sich zum Beispiel ganz viele, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, dass männliche Homosexualität unter Strafe stand. Das heißt, dass ganz viele Liebespaare, aber auch einfach Männer, die sich vielleicht zum Sex treffen wollten, in die Sandhills gegangen sind, weil es ein bisschen Freiheit war, es war abseits vom Strand, sodass die Sandhills halt nach den damaligen ultrakonservativen Wertvorstellungen halt shady waren. Es war ein verruchter Ort. Und es ist halt natürlich dann ganz traurig, dass diese Menschen, die eigentlich ja nur Freiheit für sich haben wollten, eine Freiheit, die den damaligen Konventionen nicht entsprochen hat, die natürlich total gesellschaftlich verurteilt wurden. Wenn du damals in den Sandhills warst und dich vielleicht mit deinem Freund getroffen hast, mit deinem Liebhaber oder auch einfach nur so mit jemandem, gehst du nicht zur Polizei, die wahrscheinlich auch so ein ganz krass toxisches Umfeld damals auch war, und sagst, hey, ich habe hier was gesehen. Und dann wirst du gefragt, warum warst du denn da? Und dann wird es unangenehm.
Ja, na klar.
Weswegen die Polizei immer noch davon ausgeht, dass es da draußen Leute gibt, die was gesehen haben, die sich aber nicht trauen, was zu sagen. Es gab auch ganz viele Leute am Strand, die natürlich am Tag vorher wurde zum Beispiel ein Mann vom Strand verwiesen, weil er junge Frauen angemacht hatte. Und solche Sachen gab es immer. Es gab immer irgendwelche Spanner, die junge Mädchen angeguckt haben. Aber nach diesen Leuten wurde auch gesucht, aber da hat man halt auch nie was gefunden. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn das so ein Ort ist, dass es halt auch spannend ist für so zwei Mädchen. Man weiß es halt nicht. Also es ist ja dann auch ein aufregender Ort zum Beispiel. Was ist, wenn die gesagt haben, hey, wir gehen weg und gucken uns nackte Leute an zum Beispiel? Ich meine, es ist ja nicht absurd, dass das für sie so ein bisschen so...
Das war ja auch das, worüber ich so nachgedacht habe. Vor allem, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass als sie weggegangen sind, ich glaube nicht, dass sie mit der Intention weggegangen sind, ihre kleinen Geschwister da 2 Stunden irgendwie stehen überhaupt zu lassen nicht. Oder stundenlang. Ich glaube schon, dass die Intention war, okay, vielleicht unterhalten wir uns noch mal 10, 15, 20 Minuten meinetwegen oder gucken uns Leute an.
Ja.
Aber ich glaube einfach nicht, dass der Plan war, das ist uns voll egal, was wir... Das,
überhaupt nicht. Genau. Die beiden waren ganz, ganz, ich sag jetzt mal brave Mädchen, sehr, sehr gut angepasst, sehr höflich, mit einem ganz, ganz starken Verantwortungsbewusstsein, auch gerade Marianne gegen ihre kleinen Geschwister. Man hat ja auch gemerkt, Christine hat den Kindern ihr neues Weihnachtsgeschenk dagelassen.
Ja.
Ihr Transistorradio, das hatte sie gerade erst bekommen. Ich glaube auch, dass die gedacht haben, ich meine, wenn man eine Stunde weggeht, aber sie hätten ja trotzdem auch immer noch die Zeit einplanen müssen, die sie zurück zu ihren Taschen laufen und die holen. Aber deswegen, das ist sehr, sehr seltsam, wenn man sich die Aussagen von damals anhört und auch guckt, was damals zum Beispiel in der Zeitung stand. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, wo stand, alle Zeugen sagen, dass Christine niemals Alkohol getrunken hätte.
Ah ja, stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen mit dem Alkohol.
Aber es spricht nun mal dafür, dass sie Alkohol getrunken hätte. Ich meine, es gibt bestimmte Syndrome, wo der Körper quasi selbst fermentiert und Alkohol im Körper braut. Aber
was ist wahrscheinlicher?
Das eher unwahrscheinlich. Genau. Und ich finde, es ist nicht absurd, dass Mädchen, gerade junge Frauen, die vielleicht auch einem enormen sozialen Druck ausgesetzt sind, auch hinter der Fassade dann einfach mal ein Bierchen trinken. Wenn dir dann ein cooler Typ ein Bierchen anbietet, vielleicht sagt Marianne, oh nee, ich möchte nicht. Und Christine sagt, okay, ich probiere es mal.
Ja.
Das, ich meine, das kennt man ja, wie das so ist. Und deswegen halte ich es gar nicht für absurd, dass sie dann auch Alkohol getrunken hat. Weil die Sache ist die, man muss einfach sehen, aus dem damaligen Blickwinkel war das natürlich unerhört, wenn so ein junges Mädchen Alkohol getrunken hätte. Und es hätte das Bild, was die Gesellschaft von ihr gehabt hätte, wahrscheinlich extrem negativ beeinflusst. Weil das wäre dann so gewesen, naja, 15-jähriges Mädchen trinkt Alkohol, trifft sich mit Jungs, selbst schuld.
Absolut.
Heutzutage geht man damit anders um, aber auch heutzutage gibt es ja noch Fälle, wo junge Frauen, die Opfer eines Verbrechens werden, vorgeworfen wird, dass sie sich freiwillig mit dem Mann oder dem Jungen getroffen haben, dem dann vorgeworfen wird, dass sie Alkohol getrunken haben. Und wenn wir jetzt halt einfach noch so weit zurückgehen, dann waren natürlich die gesellschaftlichen Konventionen und Wertevorstellungen so viel konservativer.
Das macht mich immer krass wütend, wenn sowas gesagt wird. Vor allem heutzutage. Ich meine, meinetwegen damals, da, wie du ja gesagt hast, die Gesellschaft und die Strukturen waren ja auch einfach anders.
Ja.
Aber niemand ist schuld, außer der Täter.
Ja.
Punkt. Also, und deswegen, ich finde auch, das geht ja wieder, Olaf will schon die ganze Zeit mitdiskutieren. Er hat den Fall aber auch gestern schon gehört. Heute Morgen, das heißt, er hatte ein bisschen mehr Zeit, als ich mir
gedacht. Ja, wir haben uns auf dem Weg zum Studio auch über den Fall unterhalten. Also nicht Amanda und ich.
Und Olaf und du.
Nee, aber er hat das natürlich alles mitbekommen. Deswegen hat er, glaube ich, seine eigenen Theorien.
Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall, das fällt auch so ein bisschen damit zusammen, was wir vorher gesagt haben, mit nein, die würde sich nicht mit Jungs treffen. Ich habe
ein
einfach,
15-jähriges
genau,
Mädchen.
Und das ist, glaube ich, egal in welcher Zeit das war, mit 15 Jahren und wenn dir jemand schöne Augen macht.
Ja, und zumal sie ja in ihren Tagebüchern darüber geschrieben haben.
Ja, also.
Und das ist es halt. Die Frage ist dann halt, wer war es? Und es gibt ja viele Hinweise. Es gibt ja zum Beispiel die Hinweise von Wolfgang, ihrem kleinen Bruder,
Gott.
Der war damals 7 Jahre alt, über diesen Surfy, diesen Jugendlichen mit den blonden Haaren, der die Krebse gejagt hat. Das Problem bei diesen Aussagen ist, dass die sich immer ein bisschen geändert haben. Das heißt, Wolfgang sind immer noch mal neue Sachen eingefallen, er hat Sachen geändert, weswegen man nicht genau weiß, was wirklich jetzt letzten Endes gestimmt hat. Er hat erst gesagt, dass er diesen jungen Surfy gesehen hat, wie er mit den beiden Mädchen geredet hat, dass er dann, später hat er gesagt, er hatte ein Speer dabei und ein Messer, aber es hätte er nicht mehr dabei gehabt, als er weggegangen ist aus den Dünen. Allerdings spricht meines Erachtens, also er hat ja quasi gesagt, er hat gesehen, wie der Junge da hingegangen ist, die Mädchen, denen auch gefolgt ist, immer gesagt hat, wie heißt ihr, hinterhergelaufen ist und dann aber gar nicht so viel später wieder zurückgegangen ist.
Okay.
Aber warum ich deswegen nicht glaube, dass dieser Junge, der, wenn das so stimmt, der Täter wäre, ist ja, dass zum einen, man geht davon aus, dass die Mädchen so ungefähr im Zeitraum von so 30 Minuten voneinander gestorben sind. Das passt aber nicht mit dieser
mit der
Beobachtung, dass er recht schnell wieder weggegangen ist.
Ja.
Außerdem waren keine Tatwaffen mehr da. Das heißt, wenn er ihn wirklich hätte zurückgehen sehen müssen, hätte er ja irgendwelche Tatwaffen dabei haben müssen. Und er war in den Dünen, er hätte keine Möglichkeit gehabt, sich das Blut, was ja, wenn du auf einer Person beispielsweise sitzt und ins Herz und so stichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Blut voll bist, recht hoch. In einem, ich will jetzt nicht sagen Buch, es war ein sehr, sehr kurzes E-Book, wurde gesagt, dass der Surfy vielleicht nicht, also dabei war, aber nicht der Haupttäter war. Dass er vielleicht noch einen älteren Bruder hatte, dass er vielleicht dabei war und dann quasi der ältere Bruder, der Vater übernommen hat, der Junge wieder weggeschickt wurde und auch deswegen bis heute schweigt, weil er halt durch Familienbande dazu gebracht wurde zu schweigen.
Naja, und außerdem hast du ja das Gefühl auch, dass du selbst irgendwie Teil dieses Verbrechens bist. Also
das ist also, vielleicht ist es auch der Surfy gewesen mit einem Angehörigen. Das ist halt,
ja, das darf man auch nicht vergessen. Es können ja auch einfach mehrere sein. Und das macht es ja noch schwieriger, irgendwie rausfinden. Mhm. Kannst du noch mal kurz sagen, wie alt Wolfgang war?
Wolfgang war 7.
Es waren sehr viele Kinder.
Also, wir haben Helmut, das war der Älteste. Ja. Dann kam Marianne, dann kam Hans. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie alt er war.
Ja.
Dann kam Peter mit 10 Jahren. Trixi war 9.
Mhm.
Wolfgang war 7.
Uiui.
Und Norbert war halt erst 5.
So ein kleines Kind auch einfach.
Ja.
Irgendwie mit 7 Jahren und dann. Ich meine, gerade wenn du dir die Situation vorstellst, wie er befragt wird von Polizisten, wo du ja immer mit auf den Weg gegeben bekommst, das sind Autoritätspersonen, vor denen hast du Respekt und benimm dich. Und dann, wie viel Druck das sein muss, wenn dir dann von dieser Person so viel Fragen gestellt werden.
Und man weiß ja auch, dass Kinder, also man weiß ja grundsätzlich, wie Vorstellungen funktionieren und dass man Leuten, Erwachsenen und Kindern sehr leicht auch Erinnerungen quasi einpflanzen kann. Und ich kann mir einfach nur, beziehungsweise was mir bei dem Fall mit am meisten das Herz gebrochen hat, ist diese Vorstellung, dass da dieses 7-jährige kleine Kind ist.
Ganz schlimm.
Was ganz, ganz doll diese Hoffnung hat und auch diese Erwartung vielleicht von außen, dass er hilft, den Mord, beziehungsweise er ist der Einzige, der den Mord an seiner Schwester vielleicht mit aufklären kann. Und dann bist du 7 und du hast vielleicht dieses Gefühl, dass die ganzen Erwartungen der ganzen Welt auf dir lasten und hast deswegen auch Angst, Sachen vielleicht zu widersprechen und denkst, aber vielleicht habe ich da das gesehen, bist dir nicht sicher. Und du willst ja auch, wenn die Erwachsenen fragen, hast du das und das gesehen, dann möchtest du ja auch sagen, ja, weil du denkst, wenn du das bestätigst, was sie sagen,
ist das gut,
das ist
weil du
gut.
Weißt ja, genau. Du
und ich,
Mann.
man hat später auch einen seiner Brüder noch gefragt, also Wolfgang sollte ja helfen, ein Phantombild zu erstellen. Und man hat später noch einen von seinen Brüdern gefragt, ob sie dann helfen können, weil Wolfgang ja quasi allem einfach zugestimmt hat, was die ermittelnden Beamten ihn gefragt haben. Aber sein kleiner Bruder, ich glaube, es war sein kleiner Bruder, hat ihm auch einfach nur zugestimmt, hat allem zugestimmt, was er gesagt hat. Und man muss natürlich auch sehen, dass diese Kinder damals keinerlei psychologische Betreuung bekommen haben. Es war einfach so, ein Bruder hat dann gesagt, ja, suck it up. Also stell dich nicht so an, Augen zu und durch. Gott. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das so ist. Und was, oder auch Peter, der Zehnjährige, der denen gesagt hat, hey, ihr geht in die falsche Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass du als Kind dann dein ganzes Leben, also lang denkst, wenn ich darauf bestanden hätte, dass sie in die richtige Richtung gegangen sind. Vielleicht habe ich nicht laut genug das gesagt, dass sie in die falsche Richtung, weil er erkennt, dass sie in die falsche Richtung laufen. Und die Richtung, in die sie gelaufen sind, war letzten Endes der Tod.
Ja.
Und als Kind schätzt du, glaube ich, komplett falsch ein, welchen Einfluss du hast. Und ich glaube, dass er vielleicht dann wirklich auch gedacht hat, oh Gott, ich hätte das ja noch beeinflussen können. Vielleicht haben die das wirklich nicht so richtig gemerkt.
Ich glaube, dass das bei Erwachsenen aber auch so ist. Also ich glaube, dass das grundsätzlich ein Phänomen ist, dass man einfach, beziehungsweise es gibt dieses Phänomen, ja, diesen Rückschaufehler, dass wir immer denken, es wäre vorhersehbarer, als es tatsächlich ist. Aber ich glaube, dass der Unterschied ist, Kinder das viel unterbewusster machen und deswegen kannst du ihnen das auch nicht richtig ausreden. Also wenn man sagen, selbst wenn man sagt, nein, du hättest es nicht ändern können, und wenn du einem Menschen erklärst, nein, das ist falsch, wie du denkst, das versteht ja ein Kind einfach nicht.
Ja.
Und vor allem in dem Alter kriegst du ja schon viel mit, aber verstehst nicht alles, was du da mitbekommst.
Deswegen, also ich weiß gar nicht, ob er das gefühlt hat, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, das wäre eine sehr nachvollziehbare Emotion oder ein sehr nachvollziehbares Denken gewesen. Einer, beziehungsweise ihre Brüder mussten sie auch identifizieren.
Oh ja.
Und die waren ja damals selber im Teenager, also natürlich nicht die Kleinen, aber die waren ja damals selber im Teenageralter und haben dann halt gesehen, es war halt ein ganz, ganz schlimmer Anblick, wenn deiner Schwester fast der Kopf abgeschnitten wurde. Und ja, also das ist das, was ich so schlimm fand. Es gibt auch eine Dokumentation, wo die Mutter Elisabeth zu Wort gekommen ist und die immer gesagt hat, bitte, wenn da draußen irgendwer was weiß, irgendwer irgendwas, bitte wendet euch an die Polizei. Ich würde so gerne wissen, einfach nur warum. Einfach nur wissen, wieso meiner Tochter das passiert ist. Und dass sie dann gestorben ist, ohne eine Antwort zu erhalten.
Boah. Ich glaube, das ist auch mit das Schlimmste, wenn A, die Fälle nicht aufgelöst werden, aber wenn du dann eigentlich quasi immer gehofft hast, dass was passiert, und dann wirst du die Antwort nicht mehr bekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz schlimm ist. Selbst wenn die Fragen, ich glaube nicht, dass die Fragen zu ihrer Zufriedenheit in Anführungszeichen hätten beantwortet werden können, weil am Ende ändert es ja nichts daran, dass deine zwei Töchter tot sind. Aber du malst dir ja alles, was du dir ausmalst, so viel schlimmer vor, als es vielleicht dann am Ende ist. Du denkst ja das Schlimmste eigentlich.
Aber das Schlimmste in diesem Fall trifft ja auch dann zu, was die Brutalität des Verbrechens angeht.
Die Brutalität auf jeden Fall. Aber was vielleicht psychisch noch davor war.
Ja, also es ist unglaublich grausam. Hast du eine Idee, also beziehungsweise hast du eine Tendenz? Gibt es einen der Verdächtigen, den du für wahrscheinlicher hältst?
Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwierig, weil vor allem diese Verdächtigen ja hauptsächlich dadurch aufgefallen sind, weil sie ja ähnliche Taten schon hatten. Das heißt, wir haben jetzt noch einen riesengroßen Pool an Menschen, die einfach, deren einzige Tat das vielleicht gewesen ist, die wir jetzt gar nicht ins Auge fassen können. Ich glaube, ich will mich weniger auf den Menschen festlegen, als auf was ich glaube, was passiert ist. Und ich glaube, es ist entweder einfach ein Junge gewesen, den sie süß fanden, mit dem sie sich halt verabredet haben, den sie vielleicht vorher schon gesehen haben und sich vielleicht sogar dachten, hey, wir gehen zu zweit dahin, und dann auch wahrscheinlich dachten, dann sind wir sicherer. Wie schlimm ist das noch? Also würde ich, wenn ich jetzt von den dreien einen auswählen, müsste wahrscheinlich eher den dritten noch sagen. Sorry, ich weiß die Namen immer nicht.
Derek Percy.
Ja, weil ich einfach glaube, dass das was ist, was man tun würde.
Ja. Ja, ich bin immer hin und her gerissen. Christopher Wilder halte ich, was ich so komisch finde bei diesem Tatablauf, ist halt eigentlich, dass ja quasi erst Marianne attackiert wurde mit sehr vielen Messerstichen, ihr die Kehle durchgeschnitten wurde, dann der Täter hinter Christine hinterhergelaufen ist.
Ja.
Also man weiß nicht, vielleicht hat versucht Christine, also man weiß, dass die Mädchen sich für ganz stark gewehrt hatten, weil sie so ganz viele Abwehrspuren hatten, also die haben wirklich um ihr Leben gekämpft. Die Frage ist, ob Christine quasi versucht hat, Marianne noch zu schützen, den Täter von ihr abzuhalten oder ob sie direkt weggelaufen ist. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass der Täter erst Marianne unglaublich brutal attackiert, was ja eine körperliche Anstrengung ist, mit unglaublicher Gewalt, dann hinter Christine hinterherläuft, ihr den Kopf einschlägt, aber dann auf diesen, ich glaube, es war nicht eine besonders lange Schleifspur, mehrmals anhält und wartet. Ja. Und sie dann dahin schleift, aber dann mit der gleichen Gewalttätigkeit, mit der gleichen Kraft und Intensität weitermacht. Und das spricht für mich eigentlich auch fast dafür, dass es vielleicht zwei Täter waren, weil was ich mir vorstellen könnte, dass einer der Täter Marianne attackiert und der andere Täter vielleicht währenddessen hinter Christine hinterherläuft und vielleicht körperlich einfach schwächer ist. Ja. Und dann Christine zurückschleppt, während der andere Täter dabei ist, Marianne zu überwältigen. Ich meine, wir können es nicht ausschließen, soweit ich weiß. Also man weiß ja nicht unbedingt, ob es nur ein Täter war.
Nee.
Oder ob der andere wirklich vielleicht so eine Beihilfe. Ich weiß es nicht, aber das ist so die Frage, wie kann... Und was, warum ich auch glaube, dass es vielleicht zwei Täter sind, ist ja, dass Christopher Wilde, also der zweite, der Beauty Queen Killer, hat auch, als er damals auf der Flucht war und die ganzen Frauen umgebracht hat, vergewaltigt hat, missbraucht hat, hatte er irgendwann auch eine 16-Jährige, ich sage nicht Komplizin, weil es war eine Frau, eine junge Frau, die er entführt hatte, die aber quasi sein Lockvogel war und quasi sein Sidekick irgendwann, wahrscheinlich so ein ganz stark ausgeprägtes Stockholm-Syndrom, und die mitgemacht hat und die er benutzt hat, um andere Jugendliche anzulocken. Das Gleiche hat er auch in Australien gemacht, wo er auch eine junge Frau angesprochen hatte, die dann quasi für ihn andere Mädchen rekrutiert hatte. Und das hat er damals einen jungen Typen an seiner Seite gehabt, er war ja selbst noch recht jung, hat die Person genutzt, um sie hinzulocken und sie dann getötet.
Ja, das würde das zumindest erklären, so die Fragen halt, wie das einfach von der Zeit auch sein kann. Und dann aber auch noch, weil wäre es nur eine Person, wäre es ja auch auffälliger in dem Sinne, dass es vielleicht Zeugen auch einfach angelockt hätte, wobei die es ja vielleicht trotzdem gibt.
Ja, also es gab wohl wahrscheinlich Zeugen, von denen man nichts weiß. Was das Problem ist, dass hinter den Wonder Sand Hits direkt ein Parkplatz. Das heißt, wenn es Täter gegeben hätte, die Blut überschrimmt wären, sie wären recht schnell weggekommen. Sie hätten nicht über den Strand zurücklaufen müssen. Und die Wonder Sand Hits, diese Gegend, ich habe es versucht in der Beschreibung so ein bisschen klar zu machen, ist unglaublich, ist wie so eine schalldichter Raum. Also die Sanddünen schlucken eigentlich alles an Schall. Das heißt, wenn du in dieser Senke bist und du schreist, dann hört das auch niemand. Es ist ein bisschen wie bei den Göhrde-Morden in Lüneburg, wo damals ja auch Polizisten am Tatort waren und dann 800 Meter entfernt in einer Senke die zweite Tat verübt wurde, was aber niemand gehört hatte, weil diese Senke so stark den Schall isoliert hat. Und so ähnlich muss man sich das halt auch in den Sandhills vorstellen, dass da halt einfach, man hat einfach nichts gehört.
Das ist echt richtig grausam. Und ich glaube, am Ende ist es irgendwie so das Schlimmste, dass es irgendwie keine Antwort darauf gibt und irgendwie so zwei junge Menschen einfach so früh gestorben sind und dann aber auch so eine ganze Familie ja irgendwie mitbelasten.
Ja.
Also so viele Opfer, die das eigentlich ja
Man sieht es auch, wenn man die Interviews mit den Geschwistern anguckt. Also Trixie, die kleine Schwester, hat auch gesagt, dieser Mensch hat ihr Leben zerstört, hat ihr Leben weggenommen. Das ist ja
grausam.
Auch Ja, das kann man sich, glaube ich, eigentlich gar nicht vorstellen. Was ich halt wirklich krass fand, was ich am Anfang nicht so gesehen hatte, war wirklich dann, welcher Rattenschwanz sich ergibt, wenn man sich dann die Verdächtigen anguckt.
Ja.
Es gibt viele Behandlungen, wo die auch behandelt werden, aber wie viel da wirklich dahinter steckt bei den einzelnen Leuten und wie viele, das ist halt richtig krass, gerade bei Derek Percy, dem ja so viel, wo es einfach so viele krasse Zusammenhänge gibt. Also quasi an jedem Ort, er ist über tausende Kilometer gelaufen und zufällig an jedem Ort, wo er gerade im Urlaub war, was er auch nie abgestritten hat, ist dann immer ein Kind gestorben auf unglaublich brutale, sadistische Art und Weise. Er hat die Sachen nie wirklich abgestritten. Er hat immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern, womit er sehr gut gefahren ist.
Ich wollte gerade sagen, er hatte einfach, glaube ich, auch einen guten Anwalt.
Und er hat auch einmal gesagt, dass er nichts dazu sagen wird oder beziehungsweise auch nichts zugeben wird, weil er immer noch dieses Gefühl hatte, vielleicht komme ich noch mal raus. Und er wollte immer seine Chance nicht verspielen, noch mal an die Freiheit zu kommen.
Aber das verstehe ich. Ich glaube, dass das eigentlich die beste Methode ist, wenn es ziemlich viel gibt, was gegen dich spricht. Weil am Ende ist die Aufgabe ja der Staatsanwaltschaft, deine Schuld zu beweisen. Du musst nichts sagen. Du musst deine Unschuld nicht beweisen.
Ja. Und die Ermittler waren sogar ganz, ganz kurz, wenige Tage vor seinem Tod noch da. Er war dann am Ende noch in so ein Krankenhaus verlegt worden. Aber die waren halt ganz wenige Tage vor seinem Tod da, haben gesagt, kannst du jetzt uns bitte noch Hinweise geben? Kannst du uns was sagen? Einfach, dass wir den Familien auch so einen Abschluss geben können. Aber es hat hat alles mit ins Grab genommen.
Also wenn er es war, dann, ich finde, dann wenigstens dann hätte er was sagen können.
Ja. Aber es sind dann einfach, finde ich, zu viele Zufälle. Bei den Beaumont-Children, das ist ja Kindern, ist das ist ja ein sehr berühmter Cold Case. Da weiß ich nicht, weil man, der Mann, mit dem die Kinder damals spielen gesehen wurden, wurde ja einmal als älter beschrieben, hätte ein Auto haben müssen. Das, da passt nicht. Aber in eigentlich allen anderen Fällen macht es so viel Sinn, dass er der Täter ist. Und diese Vorstellung, dass er wirklich durch Australien gereist ist und immer wieder an jedem Ort ein Kinderleben ausgelöscht und zerstört hat, das finde ich so gruselig. Und auch in so jungem Alter schon.
Ja, das. Ja. Ja, wie du sagst, ich glaube, das wären einfach zu viele Zufälle.
Wenn ihr da draußen eine Theorie habt, wer es gewesen sein könnte, ob es vielleicht doch Alan Bassett war, Christopher Wilder, Derek Percy, ob ihr glaubt, dass es vielleicht ein oder zwei Täter waren, schreibt es uns total. Uns interessiert es. Schreibt es uns bitte. Es würde uns sehr, sehr freuen.
Ja, genau. Könnt uns auch schreiben, wie ihr zu ungelösten Fällen steht.
Genau.
Ob ihr meine Hassliebe teilt. Danke auf jeden Fall für diesen mega spannenden Fall, Marike. Und jetzt kommt der nächste Teil unseres Podcasts, und zwar die Puppy Break.
Yay!
Ich habe heute die Puppy Break vorbereitet und diesmal geht es auch wieder um Hunde und es geht wieder um eine bestimmte Rasse. Und vielleicht als kleiner Hinweis, wenn ihr vielleicht raten möchtet, um welche Rasse es gehen könnte, es geht um eine Rasse, die eine deutliche Stimme hat, die sie auch gerne nutzt. Das ist also ein Hund, der sehr gerne kommuniziert. Und Olaf, es tut mir leid, das bist leider nicht du in dem Fall, obwohl er das Gegenteil ja heute bewiesen hat. Es geht um die Beagle. Denn der Name Beagle stammt auch aus dem Französischen, aus der Wortkombination Beagle, was so viel heißt wie weites Maul und eben genau dafür steht, dass sie so super laut sind und sehr, sehr gerne sich unterhalten. Und das ist sehr, sehr interessant, denn Beagle nutzen ihre Stimmen sehr unterschiedlich und vielfältig. Zum einen können sie bellen, sie können aber auch jaulen. Es gibt auch einen jodelähnlichen Klang, den sie machen können. Und sie wimmern auch gerne und haben eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Stimme und diese Meinung, die sie haben, auch nach außen zu tragen. Und deswegen wird ihnen auch sehr oft antrainiert, wenn sie zum Beispiel genutzt werden für Jagd oder für die Suche nach etwas Bestimmtem, dass ihnen individuelle Geräusche beigebracht werden, wenn sie zum Beispiel was finden sollen. Und dann bellen sie oder jaulen dann eben, je nachdem, wie ihnen das Ganze beigebracht wurde. Das fand ich sehr spannend. Und erstmal, ich finde Beagle wahnsinnig süß. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Marike.
Ich auch.
Sehr gut. Und da sind wir nicht die Einzigen. Es gibt einige Menschen, die scheinbar so begeistert von Beagle sind, dass sie ihnen ganze Sendungen gewidmet haben. Zum Beispiel, wusstest du, dass der Hund in Peanuts, also Snoopy, ist ein Beagle.
Ich glaube, ich hatte es schon mal gehört und war dann sehr überrascht.
Und das ist nicht der einzige, denn vielleicht sagt ja auch Wallace und Gromit was.
Natürlich.
Der Hund ist auch ein Beagle. Das heißt, Beagle sind einfach in der heutigen Kultur und Popkultur einfach wahnsinnig repräsentiert. Und das geht aber noch ein bisschen weiter zurück. Wer nämlich auch ein ganz, ganz großer Beagle-Fan war, war Queen Elizabeth I., also vor vielen 100 Jahren. Beagle waren nämlich ihre Lieblingstiere und damals, und das fand ich sehr, sehr spannend, waren Beagle so Handtaschenhunde. Die waren deutlich kleiner, die gingen irgendwie, die größten Beagle waren gerade mal 20 Zentimeter groß.
Never.
Doch, aber, und das ist jetzt schade, aber ich glaube, das ist einfach so ein Zeichen der Evolution, diese Teacup-Beagle, wie sie dann genannt wurden, gibt es nicht mehr. Also diese Rasse ist dann ausgestorben. Und jetzt gibt es die Beagle, wie wir sie eben kennen. Aber deswegen fand sie Queen Elizabeth super. Aber auch, weil sie eben so laut waren. Sie hat sie auch manchmal einfach zur Belustigung hin und her geschickt. Und damit sie quasi so die Familie und ja die Gäste unterhalten können. Weil sie die einfach so putzig fand.
Das ist sehr niedlich.
Oder?
Olafs, beziehungsweise eine von Olafs besten Freundinnen, die mittlerweile leider zurück nach England gezogen ist, war auch ein Beagle-Mischling, Sita. Und die beiden sind bei uns im Haus, beziehungsweise bei uns im Hof immer zusammen rumgelaufen. Das war sehr niedlich, weil als Olaf noch ganz klein war, war er ungefähr halb so groß wie Sita. Und hat sie trotzdem durch den Hinterhof gejagt. Und das war immer unglaublich niedlich, auch wenn danach überall Blätter und Gehäckseltes rumlag, weil die beiden natürlich durch alle Beete gelaufen sind. Was wir dann natürlich auch weggemacht haben, was war immer sehr süß. Deswegen, Olaf hat auch ein ganz großes Herz für Beagle.
Oh, das verstehe ich.
Was mich aber echt überrascht hat, muss ich gestehen, ist, dass das Wort aus dem Französischen kommt, weil sich das Wort und auch der Hund für mich so stark irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, mit England verknüpft sind.
Wegen vielleicht Queen Elizabeth, keine Ahnung, vielleicht wusstest du das schon.
Und ich bezweifle es.
Es ist auch ganz interessant, das hatte ich jetzt gelesen, als ich eben zu Beagle recherchiert habe. Früher hießen, war Beagle auch eine Oberbezeichnung für alle Hunde, die dieses weite Maul eben hatten. Also fielen ziemlich viele Hunde darunter, aber dann irgendwann wurde es halt sehr spezifisch dem Beagle, wie wir ihn heute kennen, zugeordnet.
Ah, okay. Amanda, vielen, vielen Dank für diese super spannenden Beagle-Facts. Ihr wisst es, wenn ihr einen Beagle habt, schreibt es uns, schickt uns ein Foto gerne. Wir haben auch schon sehr süße Beagle-Fotos.
An die musste
bekommen.
Ich dann auch denken.
Ja, von einem Beagle mit einer etwas kürzeren Route. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Amanda, hast du eine super spannende Empfehlung für uns diese Woche?
Ich weiß nicht, ob sie super spannend ist, aber super entspannend. Das kann ich vielleicht sagen. Es ist ein bisschen was anderes, aber wieder auf Netflix zu finden. Und deswegen passt es dann doch wieder ganz gut zu mir. Und zwar, was ich wahnsinnig gerne schaue bei Netflix, wenn ich einfach ein bisschen entspannen möchte, nicht denken möchte, wenn ich keine Serie gucken will, dann gucke ich mir gerne Koch- und Backsendungen an. Und da gibt es eine Kochshow, die ich mittlerweile auch schon, glaube ich, 2-3 Mal gesehen habe, weil ich die so cool finde. Und die heißt auf Deutsch, Wer zuletzt kocht? Ein internationaler Kochwettbewerb. Ich finde immer die deutschen Titel so ein bisschen schwierig und weil die immer so lang sind. Aber diese Sendung kann ich euch so, so empfehlen. Ich finde das Konzept auch sehr einzigartig und sehr spannend. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, es geht eben ums Kochen. Und es treten unterschiedliche Zweierteams gegeneinander an. Und diese Zweierteams kennen sich zum Teil, weil sie schon mal zusammen gekocht haben. Manchmal kennen sie sich aber auch nicht besonders gut und haben sich erst im Wettbewerb kennengelernt. Und jede Folge reist man quasi in ein Land und kocht ein Nationalgericht dieses Landes nach. Und soll natürlich auch kreativ dabei sein. Und das wird dann auch aus einer Jury, die eben aus mehr oder weniger Prominenten aus dem Land besteht, die das dann bewerten. Und dann gibt es noch so eine Entscheidungsrunde, in der man dann vor einem Star-Koch nochmal sich beweisen muss. Und jede Folge ist ein neues Land und man lernt auch was über die Kultur kennen. Ich fand es eben total spannend, dass auch die Köche selbst aus den unterschiedlichsten Ländern kommen und man erfährt über jeden was. Es gibt so ein ganz, ganz cooles Team. Der eine stammt aus Frankreich und der andere aus Lateinamerika und die machen so ganz viel mit die kochen sehr kreativ und benutzen eben normal, also zum Beispiel Produkte, die sonst weggeworfen werden würden und alles sehr sustainable und das ist total cool, weil es super viele unterschiedliche Charaktere sind. Also wenn ihr Kochshows mögt und die noch nicht gesehen habt, kann ich euch wahnsinnig empfehlen.
Das ist direkt ein Tipp für mich, das werde ich mir angucken. Ich liebe nämlich auch Kochshows und ich gucke sie auch so nebenbei.
Ja.
Und ich gucke gerade zum zweiten Mal das große Familienkochen.
Das liebe ich auch.
Britische Kochshow, wo Familien gegeneinander kochen mit verschiedenen Aufgaben. Ich liebe das. Insbesondere, wenn ich in der Küche am Werkeln bin oder mich zwischendurch bei der Fallrecherche ein bisschen ablenken muss, finde ich, es gibt nichts Besseres. Wenn es dann noch mit Reisen verbunden ist und man was über Länder lernt, oh mein Gott, danke für die Empfehlung. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Bitteschön.
Genau, an dieser Stelle kleine Mini-Empfehlung, wirklich das große Familienkochen.
Ja, das ist auch sehr, sehr toll.
Ich habe ein kleines Problem mit einer von den mit der Jurorin, sage ich es mal so.
Ja.
Die ist mir ein bisschen suspekt, aber ansonsten finde ich es ganz toll. Rosemary.
Ja.
Weil sie wirkt manchmal so, also für alle, die es geguckt haben, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Jurorin ein bisschen so wirkt, als wäre sie sich nicht ganz sicher, was sie sagen will und orientiert sich immer
an
dem männlichen Counterpart und wiederholt das dann. Kann nur meine Einschätzung sein. Wir wissen es nicht. Ich mache direkt mit meiner Empfehlung weiter. Und ich möchte auch etwas empfehlen, was ich gucke, wenn ich Entspannung will, mich glücklich fühlen möchte, ein bisschen lachen möchte. Und ich hoffe, ich habe das Gefühl, ich habe es schon mal empfohlen, aber ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen. Und zwar geht es um die Serie Santa Clarita Diet. Das ist eine Netflix-Serie, ich fange noch mal ein bisschen weiter hinten an. Wenn ich mich entspannen möchte, hilft es mir total, Serien zu gucken, die in dieser perfekten Vorstadt in Amerika spielen, wo alles so gebügelt ist. Es fühlt sich an, als wäre der Rasen mit einer Nagelschere geschnitten. Alles ist hell, alles ist perfekt ausgeleuchtet. Alles ist irgendwie so sauber und clean. Das gucke ich gerne, wenn ich mich entspannen möchte. Santa Clarita Diet spielt genau in so einer Welt. Drew Barrymore spielt die Hauptrolle. Sie ist eine Immobilienmaklerin, die, wie soll ich sagen, sie wird untot und entwickelt sich zu einem Zombie, beziehungsweise wird quasi ein Zombie und Vorher ist sie ein ganz ruhiger, zurückhaltender Charakter, den man auch so ein bisschen hin und her schubsen kann. Und je mehr aber auch dieser Zombie quasi in ihr übernimmt und je mehr quasi auch ein bisschen irrationales Denken eingeschränkt wird, desto selbstbewusster wird sie auch und abenteuerlustiger. Und letzten Endes geht es darum, wie ihre Familie damit umgehen soll. Und es sind so viele tolle Charaktere und es ist so eine tolle Familie, es sind so viele tolle Nebencharaktere. Das heißt, wer Zombies mag, auch ein bisschen blutig und amerikanische Vorstädte, euch kann ich diese Serie wärmstens ans Herz legen.
Ja, die ist wirklich cool. Wer sie noch nicht gesehen hat. Ich mag Drew Barrymore auch sehr.
Selbst wo ich das sage, habe ich das Gefühl, dass ich sie schon mal empfohlen habe. Ich bin gerade
unsere Empfehlung ich auch, aber ich glaube nicht.
Durchgegangen. Ja. Eigentlich dürfte ich sie nicht empfohlen haben, wenn ich sie schon empfohlen habe. Könnte ich mir das gerne schreiben.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das früher oder später mal passieren wird. Wir haben ja unsere Empfehlung immer in den Story Highlights auf Instagram, falls das jemandem vielleicht auch noch nicht aufgefallen ist. Aber irgendwie, ich traue dem Ganzen auch noch nicht so richtig, ob das stimmt. Aber ja, das sind auf jeden Fall.
Aber sie ist auch so gut, dass man sie auch auf jeden Fall zweimal empfehlen kann.
Ja, absolut. So, und wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß natürlich, was jetzt kommt, immer zum Abschluss. Das sind unsere Hot Takes, also unsere kontroversen Meinungen. Marieke, was ist denn dein Hot Take für heute?
Also, alle, die uns zuhören, wissen ja, Amanda und ich gehören nicht mehr zu Gen Z oder Gen Z. Wir sind Millennials.
Ja.
Wir sind mit Facebook aufgewachsen. Facebook war früher das neue, coole, moderne Medium. Mittlerweile hasse ich Facebook. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, da ich mich weigere, mir WhatsApp zu holen, habe ich immer noch den Facebook Messenger, weswegen auch alle meine Freunde den Facebook Messenger haben, um mit mir zu kommunizieren.
Yep.
Alle sagen mir regelmäßig, dass sie ihn nur wegen mir
Letztens
haben.
War ich mit einer Freundin irgendwie draußen und da ist eine Nachricht von dir aufgeploppt und sie so, wer schreibt dir denn im Messenger? Und dann
das
Marieke.
Bin dann ich. Die Sache ist die. Die Nutzeroberfläche von Facebook, der Messenger geht, ist so dermaßen unübersichtlich und vollgepackt. Und es gibt jetzt mittlerweile was an den Marketplace. Also es ist so unübersichtlich, dass ich Facebook nicht mehr checke. Wir haben ja eine Facebook-Seite von Puppies in Crime, theoretisch. Aber die vernachlässigen wir so stark, weil die ganze Nutzeroberfläche ist so seltsam. Und manchmal sieht man dann irgendwie, dass man eine Nachricht bekommen hat. Aber dann gibt es auch noch unter Nachrichtenordner, sodass wir ganz oft gar nicht mitbekommen, wenn wir eine Nachricht haben. Beziehungsweise man liest sie einmal, dann sieht man sie nicht mehr. Und bis ich irgendwie diese Nachrichten finde und mich zu dem Teil hinfinde, wo die Nachrichten sind, ich werde verrückt. Ich finde, Facebook ist so unübersichtlich und verliert damit komplett an Relevanz. Es ist mir viel zu kompliziert. Wahrscheinlich sagen die meisten, ja, Marieke, du bist 10 Jahre zu spät mit dieser Erkenntnis. Aber ich hasse Facebook.
Ja.
Und es tut uns total leid, wenn wir unseren Facebook-Account sehr vernachlässigen. Aber es ist so, so absurd.
Ja.
Facebook.
Aber das, also wie ihr schon vielleicht merkt, ich stimme dem 100% zu. Sie haben ja jetzt vor kurzem ihre Benutzeroberfläche noch irgendwie geändert. Und ich glaube, der Hintergrund war, dass das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten. Aber
das Design mag moderner sein. Ja. Die Unübersichtlichkeit ist das Gleiche.
So geht es mir genauso.
Ist nicht es ist einfach nur ein Rage. Facebook, was zum Teufel? Schmeißt doch einfach ganz viele von den Funktionen weg. Ja. Zum Beispiel, ich finde nämlich auch unsere Puppies in Crime Seite, die ja irgendwo versteckt ist bei unserer normalen Seite.
Ja.
Ich verstehe es immer nicht. Wenn ich unsere Posts suche, finde ich sie nicht und ich fühle mich, als wäre ich meine Mom.
Ja,
ich fühle mich, als wäre ich meine Mutter, die davor sitzt und nicht versteht, was da passiert.
Ja, vor allem ganz schlimm ist es, Nachrichten ist so das eine. Wenn man da den Weg hingefunden hat, ist das Antworten okay. Ganz schlimm finde ich es Kommentare.
Oh,
weil
Gott.
Wie oft habe ich schon Nachrichten mit meinem privaten Facebook geschrieben, weil ich das nicht verstehe. Es wird dir nicht richtig angezeigt. Manchmal siehst du ein kleines Bild, aber auch nicht immer. Ich glaube, mich würde es ja interessieren, ob das ein Hot-Take ist. Also ob es da, ich glaube schon, dass es noch Leute gibt, die sehr, sehr viel Facebook noch benutzen.
Also wie gesagt, ich benutze es für den Messenger und
manchmal scrolle ich auch noch hoch und runter.
Ich scroll auch runter, merke aber mittlerweile mehr und mehr, dass die Sachen, die ich mir angucke, auch bei Instagram sind. Wobei ich auch bis vor einiger Zeit kein Instagram hatte.
Ja.
Aber es ist auch, weil ich mich einfach immer weigere, mit den technischen Entwicklungen zu gehen. Leider, ich bin eine richtige Technik-Oma. Aber Facebook hat sich wirklich einfach über die Jahre so negativ verändert, dass ich einfach richtig so ein bisschen wütend bin, weil es mir jedes Mal zu kompliziert ist. Und weil ich mich dann dabei dann auch alt fühle.
Voll. Ich habe auch genau das, was du gesagt hast. Früher war Facebook so das Ding, weil ich kam aus Schüler-VZ-Zeiten.
Stimmt, ich auch.
Ich glaube, viele waren bei Studi-VZ auch. Und dann war aber der Schritt zu Facebook war so mega besonders auf einmal. Und jetzt habe ich das Gefühl, Oh. Weiß ich nicht.
Soll ich dir was sagen?
Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
Meine Mama hatte vor mir Facebook, weil sie damals schon so Kontakt gehalten hat mit Freunden in Neuseeland und in den USA.
Ja.
Und die hatten halt alle Facebook, weswegen meine Mom Facebook hatte. Ich zu diesem Zeitpunkt hatte noch Schüler-VZ und bin dann, ich glaube, ein Jahr oder so nach meiner Mutter auch zu Facebook gewechselt.
Ich habe auch lange gebraucht, um dann zu Facebook zu gehen. Und ich finde auch am Anfang hat man, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber Facebook auch irgendwie komisch benutzt.
So ein bisschen Twitter-mäßig.
Ja, wir haben alles Mögliche auf die Pinnwand einfach geschrieben, auf die eigene. Also zum Beispiel, oh, ich gehe jetzt was essen mit @ddd. Und dann bist du so, hä, warum habe ich das denn allen erzählt? Oder manchmal haben wir zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie ein Treffen ausmachen wollten, irgendwie, wo gehen wir vortrinken vor der Disco, dann haben wir das bei Facebook geklärt.
In den Kommentaren.
Ja, weil in den wo man jetzt auch heutzutage denkt, ist auch nicht so sicher, vielleicht allen zu erzählen, oh, wir treffen uns da und da um die und die Uhrzeit. Okay. Aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, was Facebook angeht. Also nochmal große Entschuldigung. Wenn ihr uns jetzt bei Facebook schreiben wollt, dass ihr Facebook richtig gerne nutzt. Wir werden es vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Weil
wir geben uns Mühe.
Wir geben uns Mühe.
Wir begeben uns immer auf die Suche.
Genau.
Es dauert halt.
Mein Hot-Take ist eigentlich ganz witzig, weil der hat gar nichts damit zu tun, aber irgendwie doch. Weil es geht auch um Kommunikation. Und zwar, mein Hot-Take ist, ich hasse Telefonieren. Und ich würde lieber 100 Nachrichten schreiben, um irgendwas zu klären, als ein Telefonat zu führen. Also Nachrichten jetzt bei WhatsApp, Facebook, wie auch immer. Ich hasse Telefonieren. Und da muss es aber so einen kleinen Unterschied geben. Also so jetzt einfach um zu quatschen und Kontakt zu halten, finde ich es okay. Und jetzt heutzutage hat man ja auch ganz viel telefoniert und gefacetimed und so weiter. Aber wenn es jetzt wirklich zum Beispiel darum ginge, wann treffen wir uns morgen? Dann würde ich niemals anrufen. Ich würde niemals anrufen, hey, übrigens, wann treffen wir uns morgen? Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich, glaube ich, eine ganz, ganz große Telefonphobie habe. Ich hasse es und kann es nicht ausstehen, fremde Menschen anzurufen. Kelly haben wir lange nicht mehr erwähnt. Wäre mal wieder Zeit, ne?
Ja.
So weit, dass ich Kelly schon ein paar Mal genötigt habe, meine Telefonate für mich zu führen. Die hat schon mal bei meiner Frauenärztin angerufen, die hat schon mal bei meinem Vermieter angerufen für mich und so weiter. Weil ich wirklich, ich kriege Schweißausbrüche, ich kriege Panik. Und niemand glaubt mir das auch.
Dazu muss ich sagen, dass Amanda am Telefon unglaublich souverän und positiv rüberkommt. Ich kriege das ja immer mit, wenn sie telefoniert bei uns auf der Arbeit. Mm. Und Amanda ist die letzte Person, der man eine Telefonphobie zutrauen würde.
Aber es stimmt, weil wirklich innen drin kriege ich wirklich Schweißausbrüche und Panikattacken.
Ich muss aber sagen, ich hinterfrage gerade jeden Anruf, ich hier an dich getätigt habe.
Aber das ist halt der Unterschied. Also wenn wir jetzt telefonieren, einfach um zu quatschen. Und ich meine, es geht mir auch, glaube ich, eher explizit um Menschen, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Also so gerade eben Ärzte anzurufen oder irgendwelche offiziellen Anrufe zu tätigen. Mit Freunden habe ich das auch gar nicht. Obwohl ich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach klären müssten, wann wir uns im Studio treffen, schreibe ich dir auch und würde dich
und dann
nicht anrufen.
Ich dich an.
Ja, dann rufst du mich an. Aber ich rufe auch an, wenn es um
irgendwas geht. Das stimmt.
Also du musst jetzt nicht aufhören, mich anzurufen. Gut. Du bist nicht gemeint, Marike.
Gut.
Alle meine Ärzte, die diesen Podcast haben, sind gemeint.
Ich habe das aber eigentlich auch. Meine Mutter hat mich früher immer ermahnt, warum, wenn es zum Beispiel um Partys ging, warum ich nicht einfach bei irgendwem anrufe. Und ich habe gesagt, Mama, das ist vollkommen unhöflich, Leute anzurufen, wenn ich ihnen eine SMS schreiben kann. Ich will sie doch zu nichts nötigen. Dann sind sie ja genötigt, sich mit mir auseinanderzusetzen. Das wäre mega dreist. So war mein Denken früher. Ich telefoniere auch wenig und viele Leute haben sich da auch in der Vergangenheit schon drüber aufgeregt. Amanda rufe ich sehr viel an, weil wir eigentlich jeden Tag was wegen dem Podcast oder der Arbeit zu besprechen haben. Aber das mit Ärzten und so kann ich so gut nachvollziehen. Gleichzeitig habe ich mich immer dazu genötigt, das zu machen. Und was mir total hilft, ist, wenn ich so ein Telefonat habe, dann switche ich quasi in meine Telefon-professionelle Stimme. So wie ich, ich weiß, was es ist, wenn dann so ein Telefonanruf kommt und denkst so, oh nein, wieso schreibst du mir keine E-Mail?
Ja.
Oder warum schreibst du mir nicht eine Nachricht? Oder warum? Ja, warum?
Voll, genau. Das ist es eben, so ein reines Quatschen, da habe ich ja kein Problem mit auch. Aber also bei mir, das Einzige, was es wirklich hilft, ist, wenn ich weiß, ich muss jemanden anrufen, dann muss ich es sofort machen. Wenn ich es nicht sofort mache, dann gehe ich, weiß ich nicht, dann komme ich in so ein
Strudel der Verzweiflung.
Ja, genau, in so einen Strudel der Verzweiflung und überleg mir die ganze Zeit Möglichkeiten, wie ich
das umgehen kann.
Genau, und dann kann ich vielleicht doch irgendwie eine Nachricht schreiben. Ich weiß nicht, warum. Es ist
Allem, weil ganz viele Ärzte beispielsweise auch wirklich nicht auf E-Mails scheinbar
Die haben ja auch keine Zeit, glaube ich.
Reagieren, und oder auch so neues Wort, ich in habe ich beim Optiker was angefragt und da wollte ich auch nicht anrufen. Meine Mutter so, Marieke, ruf an. Und ich so, Mama, aber dann habe ich das schriftlich.
Ja, und dann, ach so, das war dann deine Begründung.
Habe ich mich nie wieder gemeldet.
Ja, also ich glaube, der Hot-Take bezieht sich wirklich explizit auf so, weißt du, so Organisationsdinge. Ja. Weil alles andere, wenn ich auch zum Beispiel einfach irgendwie reden möchte, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Aber auch wenn man irgendwo einen Tisch reservieren möchte, wenn das nicht online geht, dann bin ich auch so, okay, kann das vielleicht jemand anders machen? Ich bin die Letzte, die, ich würde mich niemals anbieten, das zu machen.
Ja.
Also, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr dazu steht. Ich weiß nämlich, dass es da wirklich eine große Fraktion gibt, die einfach sagt, ja, ruf doch schnell an, dann ist es schnell geklärt. Was ja auch, also logisch, macht, also ergibt es Sinn.
Hallo Mama.
Hallo Marieke, oh nein, jetzt mag sie mich vielleicht nicht.
Doch, natürlich, aber sie denkt, oh, Amanda ist genauso unvernünftig wie meine Tochter.
Okay. Weißt du, was interessant daran ist? Eigentlich sind wir doch auch eine Generation und alle irgendwie, die ohne Handys aufgewachsen sind, die ja nur telefoniert haben früher. Wir haben ja, also ich habe immer Freundinnen angerufen, wenn wir uns verabreden wollten.
Ja, man musste doch anrufen. Ich habe auch noch die ganzen Telefonnummern im Kopf,
ja,
von
genau,
all meinen Jugendfreunden oder Kindheitsfreunden.
Ja, und dann dieser Moment, oh, bitte geh direkt ran, bitte nicht die Mama. Und dann kam, hallo, das ist Mama.
Hallo, hier ist Marieke, kann ich mal mit Vera sprechen?
Ja, siehst du, genau. Das war dann schon, aber das hatte ich auch schon auswendig gelernt dann.
Ja.
Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr dazu steht. Bin ich sehr gespannt auch, wie ihr zu Facebook steht.
Ja, bevor wir jetzt zur Verabschiedung eigentlich kommen und zum Ende unseres Podcasts, gibt es noch ein ganz ernstes Thema, was wir ansprechen müssen. Denn letzten Freitag hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht.
Ah, da warten ja viele drauf auf Mariekes Meinung.
Genau, ich wurde schon angeschrieben, was ich davon halte. Ich habe die ersten Tage war ich komplett unterwegs, meistens von morgens bis abends. Und bei mir ist es auch so, normale Leute, eine Sache, wie wann ich mir die Musik anhöre. Aber ich verbinde Musik ganz oft mit dem, wie ich sie zum ersten Mal höre. Und so. Deswegen wusste ich so, okay, wenn Taylor Swift ein neues Album rausgebracht hat, dann muss ich das entspannt hören. Habe mich dann auch irgendwann aufs Sofa gelegt, Tee, mir das Album angehört. Also, ich finde es sehr, sehr schön, weil mein Lieblings-Taylor Swift-Album ist das Red-Album. Ich finde es total schön und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, auch wenn ich ihre Popmusik liebe, 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 viele, die meisten meiner Lieblingslieder sind Poplieder. Mein Lieblingsalbum ist aber Red, was ja quasi noch so ein bisschen Schritt vorher war. Und ich finde, Folklore ist so, ja, wie gesagt, so ein bisschen Red in ein bisschen mehr sophisticated. Die Arrangements mit den Instrumenten sind ein bisschen eleganter, vielleicht ein bisschen opulenter. Das finde ich super spannend. Ist halt eigentlich erwachsener und so einen Schritt weiter gedacht. Ich glaube, dass Red immer mein Lieblingsalbum sein wird, einfach weil ich damit so viele Erinnerungen verbinde. Aber ich habe mich so gefreut, dass sie so ein schönes Gefühlsalbum rausgebracht hat, auch mit so Storytelling, weil das liebe ich ja. Ich liebe einfach immer ihre Songs, wo sie so eine Geschichte erzählt.
Ja.
Und Amanda hat es eigentlich perfekt ausgedrückt, was das für ein Album ist.
Ich habe es nämlich tatsächlich vor Marieke gehört, ja. Aber wollte ihr natürlich auch nicht zu viel spoilern, aber dann habe ich ihr gesagt, so das ganze Album hat für mich so eine totale Herbststimmung.
Ja.
Man sieht es ja auch am Cover und allem, einfach dieses Gefühl von Herbst und irgendwie ein bisschen wohlig, aber auch kalt draußen und dann, ja, ich glaube, das
bisschen
ist so.
Bisschen magisch.
Ja, genau, total. Deswegen glaube ich, dass es ein Album ist, was man dann auch super nochmal hören kann oder durchgängig einfach hören kann.
Was das Album total stark bei mir ausgelöst hat, war irgendwie so dieses Bedürfnis zu backen. Ich backe ja grundsätzlich total gerne und dann war ich so, irgendwie hat mich dieses Album so gepackt. Also ich habe mir auch gewünscht, in so einem großen Cardigan,
ja, genau,
in so einem großen Pulli durch die Felder zu streifen mit Olaf. Ich mag Herbst ja sowieso super gerne und habe mir das, oh, ich weiß nicht, da geht einem ja das Herz auf, wenn man das hört. Und dann war es auch so, okay, was vom Gefühl her dazu hat einfach so richtig backen gepasst,
ja,
weswegen ich mich dann auch direkt inspiriert gefühlt habe und habe dann direkt so Blaubeer-Zimtschnecken gebacken. Und das war einfach so schön vom Gefühl. Es war so ein richtig, ja, so ein wohliges Gefühl,
ja,
irgendwie, was das Album vermittelt.
Total.
Deswegen,
nee,
ah, schön. Es ist wirklich so ein bisschen, ja, so eine Rückorientierung zu den Wurzeln und ja. Sehr toll.
Wahnsinnig bewundernswert, wie sie das einfach aus dem Boden gestampft hat.
Ja, total. Es
also
ist ja auch nicht mal so ein Album,
Respekt,
wo jetzt viele Singles dabei sind. Es ist alles eher Album-Tracks,
ja,
aber die dann halt gut,
ja,
so zu hören sind. Einfach,
ja, und sie
Stück
passen halt wahnsinnig gut. Wir hatten,
ja,
darüber auch schon gesprochen. So, es klingt fast nicht wie, so jeder Song steht einzeln für sich, sondern wenn du es durchhörst, hast du am Ende das Gefühl,
halt
manchmal weißt du nicht, wo das eine Lied aufhört,
ja,
und das andere anfängt, und es ist sehr stimmig.
Ja, für alle Nicht-Taylor Swift-Fans da draußen, es tut uns leid, das musste jetzt sein.
Ja, es haben wirklich viele gefragt. Also immer wieder habe ich Nachrichten gesehen, wo stand, Marieke, wie findest du das Album? Erzähl.
Ja, also es hat mich einfach sehr glücklich gemacht, dass sie wieder so ein Storytelling und sich musikalisch dahin wieder ein bisschen orientiert hat. So sehr ich Pop-Taylor liebe und verehre. Es ist alles gut. Sie ist halt einfach so vielfältig talentiert und kann einfach so viele verschiedene Musikstile unglaublich gut bedienen.
Ja.
Ja, Queen Tay-Tay.
Also, wenn ihr das Album noch nicht gehört habt, dann macht das doch einfach mal. Hört doch mal rein. Das ist
unsere letzte Empfehlung.
Genau, selbst wenn ihr vielleicht jetzt kein Taylor Swift-Fan seid, ich finde, das kann, glaube ich, einigen gefallen.
Ja, auch gerade wer vielleicht so ein bisschen Folk Indie mag. Genau. Bon Iver ist ja auch mit dabei.
Ja, was mein Lieblingslied ist vom Album.
Ja, ich habe ich darf das gar nicht sagen. Ich weiß, dass eigentlich alle Bon Iver lieben. Ich habe am Anfang in den ersten Zeilen bei ihm so ein bisschen mit der Performance gestruggelt am Anfang. Einfach in dem Sinne, dass er einigermaßen monoton performt hat, was sich hinten raus ja aber auch ein bisschen auflöst und dass sich dann doch recht sehr stimmig mit Taylor Swift dann zusammengetan hat. Sie hat sie auf jeden Fall so gut.
Sehr, sehr gut. Genau. Hört euch das einfach mal an. Schreibt uns dann gerne auch, wie ihr es fandet. Und dann können wir euch ja mit dieser Aufgabe entlassen.
Genau.
Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies in Crime.
Tschüss.